Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, aber insbesondere den aus München in die bedeutende Stadt Wittenberg angereisten Kernphysiker Hans-Peter Dürr. Herzlich willkommen. Herr Dürr, Sie sind 1929 geboren. Wenn man Sie sprechen hört, denkt man, Sie sind immer noch nicht in Bayern angekommen.
Ich bin auch nicht in Bayern geboren, sondern in Stuttgart. Eigentlich müsste ich Schwäbisch sprechen. Meine Mutter war aber Mecklenburgerin. Und das hat dazu geführt, dass ich niemals in meinem Leben eine Stadt gefunden habe, wo sie mich als ein Zugehörigen betrachtet haben. Die haben mich immer gefragt, woher ich komme. Außer in San Francisco, wo ich jemand nach dem Weg auf Englisch gefragt habe, gesagt, das sind Sie aus Stuttgart. Dann habe ich gemerkt, dass meinem Englisch man doch auch noch den Stuttgarter Dialekt anhört.
Als Sie 10 Jahre alt waren, Herr Dürr, sind Sie etwas früh aufgestanden. Warum? Also 1929, 1939, also ich achte fürs Rechnen, 1939 etwas früh aufgestanden.
Ja, das war der Kriegsausgang und der Kriegsanfang. Und meine Mutter kam von der Bäckerei, hat immer Brötchen geholt und sagte, mein Bäcker ist todunglücklich, weil sein Geselle ist eingezogen worden und er ist herzkrank und er weiß nicht, wie er seinen Betrieb weiter treiben kann. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich bereit bin, die Aufgabe von dem Gesellen zu übernehmen, zwischen 5 und 7 Uhr vor der Schule in der Bäckerei auszuhelfen. Und ich habe das auch gern gemacht. Das war also Kinderarbeit in dem Sinne. Aber es war eigentlich eine ganz interessante Sache, dass man schon mit 10 Jahren so ernst genommen wird, dass man einen Mann ersetzen sollte. War schon ganz aufregend.
1945 wollten Sie unser Land noch retten, ne?
Ja, also ich meine, ob noch was zu retten war, war nicht klar. Aber ich meine, es war einfach eine Stimmung damals, dass man uns gesagt hat, wenn ihr den Krieg verliert, dann habt ihr keine Chance mehr. Dann habt ihr also nur eine Wahl, auf welche Weise ihr sterben müsst. Ja? Und man hat selbstverständlich am Ende des Krieges, das war so schrecklich, weil ich dann noch in die ganzen Kriegsprozesse damit reingekommen bin. Ich bin selbst verschüttet worden in Stuttgart zweimal in dem Haus, wo ich gewohnt habe und war dann als 15-Jähriger, war ich also eingesetzt, auch immer wenn irgendwas los war, dass wir dann helfen mussten, also Leute aus den Kellern zu holen und auch Tote begraben und so fort. Also für mich war das Ende des Krieges war einfach die Hölle. Ja, und ich meine, die meisten von Ihnen, die es erlebt haben, war es wahrscheinlich noch schlimmer. Dass ich also total die Orientierung verloren war. Ich bin auch noch eingezogen worden zum Volkssturm, also mit 15 Jahren, ja. Panzerfaust und Pistole war meine Ausrüstung und wir hatten insbesondere Unterricht in Panzerfaust, aber nur, wo wir die Beine hin tun müssen, wenn wir losdrücken, damit wir nicht unsere Beine eben verbrennen dabei. Und es hat damals viele junge Leute gegeben, die einfach verkohlte Beine hatten, weil sie nicht richtig geschossen hatten. Das war ungefähr die Umgebung, in der man das Kriegsende erlebt hat.
Und in welcher inneren Verfassung waren Sie dann 1945 gegenüber der Erwachsenenwelt, der Sie ja schon selber ein Erwachsener sein mussten, auf vier Schwestern und die Mutter sorgen, der Vater im Krieg geblieben, sagt man ja einfach so etwas beschönigend, im Krieg geblieben, ja?
So. Ja, und bei meinem Vater war es so, dass wir erst 3 Jahre später erfuhren, wo er eigentlich gefallen war. Wir dachten eigentlich, er ist in sowjetischer Gefangenschaft. Und also er ist einfach ausgeblieben und ich hatte noch 4 Schwestern. Wir hatten nur eine Ruine als Unterkunft. Also eine dürftige Zeit. Ja, es war einfach schwer. Ich war einfach total deprimiert, weil man den Eindruck hatte, man hat praktisch seine Jugendzeit geopfert. Ich meine, wir waren als junge Leute, ist man ja opferbereit, nicht? Also wenn es heißt, ja, du musst dies und jenes machen, genauso wie zum Bäcker zu kommen, habe ich das einfach aufregend empfunden, dass man also das schon kann, man ist schon erwachsen, ja? Aber dann wurden immer und immer wieder Opfer verlangt und es war immer sozusagen schwieriger, nachts zwischen 1 und 4 Uhr dann Stollen in den Berg zu graben, weil die Keller nicht mehr ausreichen für den Schutz bei Bombenangriffen. Aber dann immer auch wieder erlebt, dass die Leute nicht mehr Zeit hatten, in den Bunker zu kommen, bevor die Bomben fielen und so. Es war einfach so. Und dann war das alles sozusagen zu Ende und man müsste sich dann anhören, dass man eigentlich noch kriminell ist und man hat überhaupt nicht den Eindruck gehabt. Ich sage, was wollt ihr eigentlich, was ist Kriminelles? Ich bin 2 Wochen im Gefängnis gesessen, weil ich war ja auch nicht zu...
Als Widerstandskämpfer oder als...
Unter Werwolf-Verdacht hieß es, dass ich irgendwie, haben sie angenommen, dass ich noch Brücken in die Luft sprengen will oder sowas und haben mich ziemlich schlecht behandelt und ich meine, ich war auch nicht allzu freundlich, aber ich habe gedacht, jetzt kommt die her, die uns die Bomben auf uns geworfen hat und jetzt bin ich der Kriminelle, ja mein Gott, was habe ich denn gemacht? Ich habe ja meine Jugend geopfert, ja. Ist sehr schwer für einen jungen Menschen darüber hinwegzukommen. Aber ich muss dann gleichzeitig sagen, es ist diese Zeit, wenn man so wirklich in großer Not ist, ist auch eine sehr positive Zeit, weil man musste sich selbst drum kümmern, ob man was zu essen hat, weil nichts eigentlich lief. Und jeder Tag hat ein Erfolgserlebnis gehabt. Wenn man am Abend noch am Leben war, hat man gesagt, ne, haben wir wieder geschafft, ja, hat sich gefreut, ja. Und am nächsten Tag hat man wieder angefangen. Und diese Freuden haben wir heute nicht mehr, ja. Also, weil wir einfach davon ausgehen, dass wir am Abend noch lebendig sind, ja. Aber dieses Gefühl, auch mit praktisch nichts oder wenig zurechtzukommen, ja, ich glaube, hat mich ungeheuer gestärkt. Und ich bin mir jedenfalls, ich sagte manchmal, wenn ich mich mal als erwachsen gefühlt habe, dann eigentlich in dieser Zeit, jetzt fühle ich mich viel jugendlicher, als ich mich damals gefühlt habe. Da habe ich den Eindruck gehabt, also jetzt bin ich wirklich erwachsen, weil ich ja alles sozusagen organisieren muss.
Und wie sind Sie zur Physik gekommen?
Ja, ich wollte am Ende des Krieges, ich konnte noch nicht das Abitur machen, ich musste noch ein Jahr nachholen, weil praktisch da kein Unterricht, vernünftiger Unterricht war. Aber ich habe gesagt, ich traue keinem Erwachsenen mehr. Also ich habe mir das angehört, was die anderen sagten, und gesagt, wem soll man überhaupt trauen? Hat man die Erwachsenen, die noch da waren um einen herum, die haben dann was anderes erzählt. Ich sage, ich weiß gar nicht mehr, wem ich glauben soll. Jeder erzählt eine andere Geschichte. Und wir Jugendlichen, wir haben damals gesagt, wir haben uns Ohne-Mich-Bewegung genannt. Also wenn irgendjemand herkam und sagt, ihr müsst jetzt ja auch mithelfen, da und da und da, ja, hat man zunächst mal Nein gesagt. Also jetzt lasse ich mich nicht mehr herumkommandieren. Jetzt werde ich nur noch das machen, wo ich unmittelbar einsehe, dass es sinnvoll ist und wo ich die Kontrolle habe und wo ich es auch abstellen kann und so, ja. Und es war aber nicht so, dass man seine, meiner Mutter habe ich schon getraut, aber die wusste genauso wenig wie ich, ja, die war genauso am Ende, ja, mein Vater war nicht da, ich konnte ihn nicht fragen. Das heißt, ohne mich. Dann habe ich gesagt, aber wie sollst du dein Leben gestalten, wenn du den anderen nicht traust, ja? Dann sagst du, gut, dann musst du einen Beruf ergreifen, wo du dir schon was anhörst, aber wo du es selber nachprüfen kannst, ob es richtig oder falsch ist. Und dann kommt man selbstverständlich auf die Naturwissenschaften. Hat mich schon immer interessiert. Habe ich gesagt, ich werde Naturwissenschaften studieren. Und noch vor dem Abitur bin ich dann in die Volkshochschule gegangen und habe mir einen Kurs angehört über Atomphysik. Weil das klang mir interessant. Ja. Aber ich hatte kein Geld und dann habe ich gefragt, ob ich auch ohne rein darf und dann hatte der Vortragende gesagt, kannst du schon, aber dann musst du den DIA-Projektor bedienen. Dann habe ich also den DIA-Projektor bedient und der Vortrag war also wahnsinnig gut, war wahnsinnig gut. Und ich habe nichts verstanden, Ja, das kann man sagen, wahnsinnig gut und nichts verstanden. Aber irgendwie gehört es doch auch zusammen. Dann sagt er, ja, ich gebe den Kurs nochmal, du kannst da wiederkommen und kannst wieder den DIA-Projektor bedienen. Und dann habe ich also, ich weiß nicht, ich war 4-mal, glaube ich, in dem Kurs. Und ich habe alle seine Bilder, die er gemacht hat, wunderschöne Bilder gehabt, die habe ich selber abgemalt. Ich habe noch, wie ich das von Hand geschrieben habe, alle Bilder abgemalt, ja. Ja? Und dann habe ich also viermal über Atomphysik gehört und habe am Schluss gesagt, ich habe immer noch nichts begriffen. Aber jetzt ist es sicher, ich möchte Physik machen. Ich möchte einmal zu dem Punkt kommen, wo ich das verstehe. Ja?
Was war das für ein Typ, der das so verständlich gewählt hat?
Ach, das war ein Ingenieur. Also ich habe hinterher eigentlich herausbekommen, ich hatte es selber nicht verstanden. Ja, ich meine, aber das ist nicht so schlimm gewesen, weil über das er geredet hat, war dann auch die moderne Physik, also über Heisenberg und so. Heisenberg war schon in meinem Ohr. Das war nämlich irgendwann mal, 46 muss es gewesen sein, da kam er von Farnhorst zurück, ich kannte die Vorgeschichte nicht, ich kenne sie jetzt, und hat in Göttingen, hat also angefangen, wieder die Physik aufzubauen. Er war ja der Leiter von diesem Atomprojekt, das in Deutschland gelaufen ist, die also einen Reaktor bauen wollte, ja. Und da hat er gesagt, das Wichtigste ist jetzt nach dieser Katastrophe des Krieges, wir müssen wieder lernen, so eng zusammenkommen, wie wir das damals waren in den 20er Jahren, ja. Wo wir uns bei Bohr getroffen haben, Physiker aus aller Welt, und die haben sich gut verstanden. Wir haben, ja, da hat es gar keine Rolle gespielt, woher es kam. Ich brauche wieder diesen Zusammenhang mit der Welt. Und ja, und das war mir eigentlich sehr sympathisch. Und deshalb wollte ich auch zu Heisenberg. Meine Mutter sagte, gut, also sie sagte, ich möchte zu Heisenberg malen. Das war also mein Wunsch. Deshalb bin ich auch in den Kurs gegangen, da kam er wieder vor, habe ich nichts verstanden. Dann ich sage, so, diese Kombination, ich will zu jemandem und ich verstehe es nicht. Ja, also ist doch ganz gut als ein Lebensziel. Ja, dass ich dann später, wie Sie wissen, dann 18 Jahre mit Heisenberg gearbeitet habe, dass also dieser Wunsch des Jungen damals in Erfüllung gegangen ist, das war für mich da gar nicht vorstellbar, weil Heisenberg war irgendjemand, der also ganz groß war, der ja mit 24 Jahren diese neue Physik entworfen hat, die man nicht versteht. Aber ich wollte in dem Zusammenhang sagen, dass Heisenberg mir später gesagt hat, wenn er einen Vortrag über seine Physik gehalten hat, in Kopenhagen oder in Göttingen und so fort, und er hat die Leute dann gefragt, ja, wie ist es denn? Und jemand sagt, ja, ich habe es verstanden. Dann sagt er, dann wusste ich, dass er es nicht verstanden hat. Die Leute, die gesagt haben, ich habe überhaupt nichts verstanden, die sind auf der richtigen Fährte, ja. Ja, und so war das bei mir auch, ja. Ich habe es nicht verstanden, aber ich wusste, dass es nicht verstanden nicht nur einfach blöd war, nicht? Sondern da ist etwas ganz Neues, was so aufregend ist, ja, dass es sich lohnt, es zu lernen. Und das hat mein Leben sehr beeinflusst. Auch jetzt mein Leben, alles hat eigentlich mit
diesem Leben zu tun. Was war denn so aufregend?
Das Aufregende war, dass im Wesentlichen er gesagt hat, Materie gibt es nicht. Materie ist eine Sprechweise, die wir haben, die es lebensdienlich ist. Wir können so tun, als ob es Tische gibt und als ob es Taschen gibt und so fort. Ja? Und das ist für unser Leben ganz gut. Aber glaub nur nicht, dass diese Sprache, die für unser Leben dienlich ist, ich nenne es immer eine Apfelpflügsprache, ja. Wir haben eine Sprache, die geeignet ist, dass ich den Apfel am Baum pflügen kann, mit dem ich mich ernähre. Warum soll aber das Universum, warum soll die Wirklichkeit sich kümmern um meine Äpfel, ja, das muss doch in einer Sprache geschrieben sein, die ich nicht verstehen kann. Und wenn man sagt, ich habe es nicht verstanden, dann bin ich ganz nah an dem, was eigentlich im Hintergrund ist. Das kam eben heraus. Es kam diese andere Dimension herein, die ja für die moderne Physik charakteristisch ist, ja. Also zum Beispiel, dass Materie es gar nicht gibt, ja. Wenn man das heute einem Physiker sagt, die schütteln heute noch den Kopf darüber, obwohl das 80 Jahre schon bekannt ist, und vielleicht haben sie es von mir zum ersten Mal gehört, dass die Physik sagt,
dass die Materie nicht gibt. Es war ein kleines, nicht noch den biografischen Rahmen machen. Sie hatten ziemlichen Furor, sagt man, auf die Briten, ne? Und sind aber trotzdem nach Großbritannien gegangen. Was haben Sie da gemacht?
Ja, also ich meine, ich konnte verstehen, dass man jemanden hassen kann, der einem die Liebsten kaputt haut, ja. Und ich hab also liebe Leute vor meinen Augen sterben sehen in den Bombenkriegen, und dann habe ich gedacht, wenn da einer abspringt mit seinem Fallschirm, also wenn ich eine Pistole hätte, ich würde ihn erschießen. Also ich kannte sozusagen dieses Gefühl, das ist doch eine Hundsgemeinheit, wir sitzen da unten und haben gar nichts, ja. Nicht, ich meine, wir machen einfach einen normalen Tag, ja, und dann wirft man auf uns einfach Bomben ab. Das war ja diese zweite Periode, wo man auf einmal zivile Ziele eben genommen hat. Nicht am Anfang, wo man wirklich den Eindruck hatte, Militärziele wollte man treffen, und das erste Mal, als unser Haus zerstört wurde, war, dass einer eine Bombe etwas früher abgeworfen hat, bevor Bosch getroffen hat, und das sind nur 100 Meter weiter, und dann gut, also er hat ein bisschen zu früh gedrückt und hat uns erwischt, aber später wurde es ja dann systematisch gemacht, ja, dass man, und da habe ich gesagt, also die Briten, was ist da in Dresden passiert, wie kann man sowas machen, ja, wie kann man sowas machen?
Alles andere wussten sie nicht. Was die deutsche Wehrmacht gemacht hatte.
Nein, also ich wusste es nicht, was nicht heißt, dass andere es wissen konnte, aber ich wusste es nicht, und ich habe später das auch erklärt bekommen von der Hannah Arendt, die gesagt hat, ja, das liegt auch zum Teil daran, dass in einem so Kriegszustand, das ich im Übrigen jetzt in Amerika auch ein bisschen erlebe, ja, wenn man den Leuten sagt, wir sind in einem Kriegszustand, red nicht so viel, tu, was dir aufgetragen ist, und vergeude deine Zeit nicht anderen. Wenn man nicht das, was man erlebt hat, am Tag mit jemandem austauschen kann, dann weiß man nach einer Zeit lang nicht mehr, inwieweit man es wirklich erlebt hat. Ja? Man erlebt so wahnsinnig viel anderes, was einen bedrückt, dass man auf diese Weise auch Geschichten, die erzählt werden, weiß man nie, ja, ich meine, was erzählst du da? Ich erlebe doch um mich herum etwas, was noch viel schrecklicher ist. Das heißt, das Eigenerlebnis ist immer viel, viel stärker als das, was man durch Erzählung bekommt, ja? Nicht? Und in dem Sinne, ich bin dann, als man zum ersten Mal ins Ausland reisen konnte, bin ich im Sommer immer nach England gegangen als Farmworker, also als Erntehelfer. Und das kannte ich selbstverständlich gut, weil wir das auch während des Kriegszeit mussten wir Kinder ja immer sozusagen in der Landwirtschaft helfen, weil einfach nicht genügend Männer da waren. Und da habe ich das sehr gern gemacht. Und da ist mir zum ersten Mal aufgegangen, wie sympathische Leute die sind, wenn man sie zu Hause antrifft und nicht, wenn sie mit einem Flugzeug über einen wegfliegen. Ja? Nicht, also ist mir klar geworden, ich meine, dass wir alle in derselben Situation sind. Wir müssen hier irgendetwas ertragen, wo wir wirklich eigentlich persönlich nichts damit zu tun haben. Aber die ganzen Schwierigkeiten und die ganzen Konsequenzen muss man dann praktisch einstecken, ja. Und dass es wichtig ist, das auch zu erkennen, das sind auch normale Leute und so fort. Also das war für mich zum ersten Mal so. Und wie wunderbar es war, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ja.
Sie konnten Englisch, oder?
Ja, ich konnte, nein, ich, Sprachen waren meine große Schwäche. Und ich meine, meine Lehrer, weil ich so gut in Physik und Mathematik war, haben sie mich doch nicht immer durchfallen lassen. Eigentlich, es hieß ja immer, wenn man zwei Fünfer hat, kann man nicht weitermachen. Ich hatte aber in Latein hatte ich 6 und in Englisch hatte ich 5, ja. Und dann haben sie mir am Ende in Latein 5 gegeben und in Englisch 4, und dann bin ich wieder weitergekommen. Ja, ich konnte wirklich kein gutes Englisch, aber ich war dann eigentlich erstaunt, wie schnell ich Englisch gelernt habe in England. Da war es dann wirklich mit Arbeit verbunden, man hat es ausgesprochen, und ich habe ein bisschen Geld verdient und ich wollte jetzt ein bisschen die Welt kennenlernen, und dann habe ich aber nicht Geld gehabt, um Zug zu fahren, dann bin ich getrampt, ja. Dann steigt man in ein Auto ein und hat 3 Sätze gesagt, die man gerade noch konnte, ja. Dann fing die an, lieb mit einem zu reden, dann hat man einen 4. und 5. Satz hat man hingekriegt, ja. Und wenn man dann 30 Autos hinterher angehalten hat, dann konnte man 3 Stunden ununterbrochen reden, ja. Ja. Und dann auf einmal kommt dieses Zutrauen, du musst einfach nur reden und reden und zu jedem Satz, den du kannst, noch einen neuen hinzufügen, und dann kommt in einem Jahr schon viel zusammen. Und deshalb habe ich keine Angst mehr vom Reden gehabt. Also ich hätte es wahrscheinlich in der Schule auch genauso schnell gelernt, wenn man es nicht so blödsinnig lernt, wie wir es lernen.
Das heißt also, Sie haben den Feindbildabbau, wie sagen Sie, auf dem Feld gemacht, den Feindbildabbau gegenüber dem
Ja, und ich meine, es ist auch eine gute Sache, wenn man die Sprache nicht am Anfang ist, sondern man macht etwas zusammen, ja. Und wenn man also dann dann auf die Getreidefelder, dann muss man also diese Dinger da noch hochwerfen, dann muss man irgendwas sagen schnell, und dann hat man auch ein bisschen Spaß, das Tempo zu erhöhen, und dann ist es lustig und so fort. Nicht? Also diese Interaktion, diese körperliche Interaktion ist eigentlich irgendwie, wird am Schluss immer lustig, ja. Und ich meine, ich konnte immer ziemlich lang arbeiten, weil ich war das gewöhnt, ja. Und die anderen wurden dann müde, dann habe ich gesagt, lass mich das weitermachen, ja. Und ich habe mich einfach von uns wahnsinnig wohl gefühlt.
Und Sie haben dann, obwohl Sie eingesperrt gewesen waren, ein Fulbright-Stipendium angeboten bekommen, konnten dann ein Jahr in die Vereinigten Staaten. Das war also ungewöhnlich und so.
Ja, also ich bin dann, ich wollte auch nach Amerika rüber, weil ich auch die Leute kennenlernen wollte. Und es hat mich danach, ich habe ein Fulbright-Stipendium in Berkeley bekommen durch meinen Physiklehrer, der dort schon jemand kannte, noch 30 Jahre früher, und sagt, da ist ein Stipendium für deutsche Studenten, aber das haben die in der Zwischenzeit vergessen, dass es noch da ist. Ich will mal probieren, ob du euch das nicht wieder aktivieren kann. Da bin ich dann rübergekommen und weil ich dann nicht gleich reisen konnte, das ist eine lange Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen will, zu spät angekommen bin. Ich wollte eigentlich nur ein Jahr drüben bleiben, habe ich gesagt, das ist mir zu kurz. Ich möchte länger bleiben. Ich werde meine Doktorarbeit versuchen drüben zu machen. Ich hatte mein Diplom in Stuttgart gemacht über kernmagnetische Resonanzen. Also es hat etwas mit Kernphysik zu tun gehabt, aber nicht eigentlich, ja. Und dann habe ich nach einem Lehrer gesucht dort und das war aber sehr schwierig, weil Berkeley, die Universität Kalifornien, die war da gerade in ganz toller Situation. Da haben sie ein neues Bevatron gebaut, ein Großbeschleuniger, ersten großen Beschleuniger dort, mit dem man auch Antimaterie entdecken konnte. Und dann kamen die Professoren aus ganz USA zusammen mit ihren Gruppen, um diese Experimente vorzubereiten. Und dann habe ich keinen Physiker gefunden, der noch einen Doktoranden gebraucht hat. Und dann sagte jemand, da pass mal auf, vor 3 Wochen ist ein neuer Professor angekommen, frag doch den, der hat noch keinen Doktoranden. Ja, und ich sage, wie heißt er denn? Ja, Edward Teller heißt er. Ja, ich sage, kenne ich nicht, Edward Teller. Ja, er hat mit Oppenheimer zusammengearbeitet. Aha, ja gut, also Oppenheimer war mein Begriff. Und dann stellt sich heraus, es war Edward Teller, als ich ihn dann sah, dann hat er gleich Deutsch mit mir gesprochen und hat gesagt, wissen Sie, ich habe mit Heisenberg 1930 in Leipzig meinen Doktor gemacht, ja. Und ich schätze Heisenberg so, jetzt habe ich jemanden gefunden, der ein Heisenberg-Schüler war, ja. Da war ja fantastisch, ja. Lange Geschichte wieder, bis er mich genommen hat, aber das brauche ich jetzt nicht zu erzählen, weil Teller ist eine besondere Persönlichkeit, das kann man nicht in einem Satz eigentlich sagen, wie er war. Aber ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, nicht? Die mich sozusagen doch wieder ziemlich schockiert hat. Er hat mich dann als Doktorand angenommen, es war Dezember 53, ja, und dann kam der März 54, ja, und dann auf einmal waren die dann so furchtbar fröhlich. Also nicht nur der Edward Teller, sondern auch meine Mitdoktoranden und auch die anderen Hilfskräfte. Und ich sage, warum seid ihr denn so fröhlich? Dann hast du nicht gehört, es ist ein Junge geworden. Ich sage, was heißt es denn, ein Junge geworden? Und dann meinten sie, dass die große Wasserstoffbombenexplosion im Bikini funktioniert hat. Sie wissen, wie die Physiker so umgehen, wenn es ein Mädchen ist, wenn es nicht klappt und wenn es ein Junge ist, dann hat es eben geklappt. Da sollen die Frauen jetzt nicht unglücklich sein, da wäre ich lieber eine Frau in diesem Fall. Ja, ja, und dann sagte ich, ja, was hat es mit euch zu tun? Ich sage, weißt du nicht, Edward Teller, wir sind die Gruppe, die diese Wasserstoffbombe bauen. Das heißt, ihr baut Bomben. Sie können sich vorstellen, was das für ein Schock war. Ich hatte die Physik ausgewählt, dass ich sage, ich möchte wegbleiben von der ganzen Physik, von der ganzen von Politik. Ja, ich will wieder wirklich was haben, was auch nicht mit Anwendungen zu tun hat, sondern nur zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Deshalb will ich Kernphysik machen, Teilchenphysik, Atomphysik, ja. So, ganz weg war. Und jetzt komme ich hin und habe einen Doktorvater, der Bomben baut, genau an der Stelle, wo die Physik nun voll in die Politik reingeht. Da habe ich gesagt, also das ist doch eine Ironie des Schicksals. Ich hatte nie gefragt, weil das ist ja Los Alamos gewesen, aber erst damals von Los Alamos weg, weil er mit Oppenheimer den Streit hatte, dann kam er nach Kalifornien, die sagten, wir bauen dir ein neues Labor dort und da kannst du die Wasserstoffbombe bauen, ohne den Oppenheimer. Alles, was ich nicht wusste, weil ich ja geheim war, ja. Da war ich so entsetzt, dann habe ich mit Edward Teller ein Gespräch gehabt. Ich habe gesagt, also Dr. Teller sagte, ich hörte, Sie bauen Bomben. Warum bauen Sie überhaupt Bomben? Dann sagte Hans-Peter, sagte er, du musst verstehen, wir sind heute in einem Augenblick, wo wir es fertig bringen, Frieden auf Erden für immer zu schaffen. Ja, dann habe ich den nur so geguckt, er sagte, ja, er sagte, wenn nämlich der Beste gleichzeitig der militärische Stärkste ist und auch die Fähigkeit hat, es für alle Zeiten zu behalten, dass er zweimal so stark ist wie der Rest der Welt. Ich war so entsetzt, als er das sagte. Er sagte das so, als ob das das Selbstverständlichste der Welt wäre. Und dann habe ich ihm gesagt, Dr. Teller, Sie wissen, ich komme jetzt gerade aus Deutschland. Ich meine, Sie können das nicht in humorvoll sagen. Ja? Ich meine, wenn ich das höre, ich sage, wissen Sie, das erinnert mich, das bringt schreckliche Erinnerungen in mir auf. Ja? Das heißt, vergleiche mich nicht mit den Nazis. Ich sagte, ich habe das nicht gemacht. Die haben jetzt den Vergleich gemacht. Ja, aber er sagt, ich sag doch, wenn der Beste gleichzeitig der Stärkste ist. Ja, ich sage, das ist genau die Redeweise. Also wenn ich mir das überlege, wenn Sie sagen, der Beste, dann meinen Sie sich und noch ein paar von uns da. Aber da habe ich jetzt schon Angst, ja? Ja? Also ich konnte mit Teller so sprechen. Viele finden das interessant, dass ich, wie alt war ich damals? 24, ja? Aber es war mir klar, dass ich so reden musste. Teller hat mir es auch nicht übel genommen, ja? Der sagte einfach...
Auf Deutsch oder auf Englisch?
Es war auf Englisch. Er sagte, ja, ich kann Ihre Erregung vielleicht verstehen, aber Sie sind noch sehr naiv. Und dann habe ich gesagt, Dr. Teller, ich glaube, in diesem Fall sind Sie der Naive. Und das halte ich auch jetzt noch aufrecht, das erzähle ich immer, das ist wirklich Naivität. Also was Bush im Augenblick macht, das ist Naivität, ja. Nicht, aber das sind eigentlich die Klänge, die ich eigentlich damals schon gehört habe. Ja? Ich bin trotzdem 4 Jahre mit Teller zusammen geblieben. Ja? Aber ich habe nicht sozusagen Bomben gebaut. Viele fragen mich, wann warst du anderer Meinung als Teller? Ich war es von Anfang an. Aber es war für mich auch eine Möglichkeit, mit jemandem zusammenzukommen, der eine total andere Meinung hatte. Ja? Und trotzdem immer wieder sozusagen in Gespräche reinzukommen, ja, die schon auch ihre Bedeutung hatte, wo nicht der andere gezwungen war, da einzugehen. Ja. Und vielleicht hat es ihm auch geholfen. Ich habe mit ihm auch Klaviertrio gespielt. Also wir haben auch andere Dinge gemacht. Also wir haben nicht nur Physik gemacht und ich habe über Antimaterie gearbeitet. Und er war auch derjenige, der sagte, Hans-Peter, du musst zu Heisenberg und du wirst sehen, dass der Mann ist, mit dem du das am besten kannst. Und da hat er recht gehabt.
Ach, zwischendurch noch, Sie hatten es vorhin schon kurz erwähnt, haben Sie in Berkeley dann Hannah Arendt getroffen und gehört?
Ja. Ich war immer noch in dem Zustand, Politik möchte ich nicht, also mit Teller bin ich jetzt da schon zusammengerammelt, aber dann war es mir noch klarer, dass es unausstehlich für mich ist, diese Politik. Und dann kam, das war im Frühjahr 55, kam Hannah Arendt als Gastprofessorin nach Berkeley und hat dort über Absolutismus geredet. Ja. Und hat auch den amerikanischen Studenten Political Science, also in Politologie, hat sie dann auch über das Dritte Reich erzählt und so fort. Ja. Und ich hab gehört, dass sie kam. Für mich hatte sie noch nicht keine große Bedeutung damals, aber ich sagte, den Kurs möchte ich hören. Weil ich muss jetzt auch mal ein bisschen dran gehen, mal zu sehen, was die Leute jetzt, sagen wir mal, in der Universität über Deutschland sagen während der Zeit, dass ich nicht nur diese Geschichten höre, die da einen vollkommen durcheinander brachten. Ja? Und das hat sich auch sehr gelohnt. Die hat gesagt, du kannst dazukommen, du brauchst das nicht zu belegen. Und ich bin wahrscheinlich der aufmerksamste Schüler gewesen in seiner Runde. Ich konnte das viel besser verstehen. Und ich will Ihnen nur einen Doppelsatz sagen, der für mich ganz ausschlaggebend war. Und also wenn man schon sagt, an gewissen Punkten ändert sich das Leben, ja, in irgendeiner Weise. Also hier in diesem Fall die Denke, dass man irgendwie anders anfängt, an die Sache heranzugehen. Oder dass eine Blockade aufgehoben wird. Als sie über die Schuldfrage in dieser Vorlesung gesprochen hat. Nicht? Und dann hat sie zum Ausgebracht, das war ein Doppelsatz, der hieß, dass sie sagt, seht mal, sagte sie den Studenten, ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein bei der Schuldfrage. Wir übertreiben die Schuld der Leute, wenn wir die Sache von außen sehen, als sie wirklich schuldig sind. Aber die Leute sind schuldiger, als sie selber glauben. Ja? So diese beiden Sachen haben mich interessiert. Ja? Das erste war mir verständlicher, weil ich gesagt habe, ich leide wie ein Hund darunter, dass man mich als Kriminellen betrachtet hat, wo mein Leben nur Opfer war. So war meine Einstellung. Und das war es auch so. Das ist auch jetzt meine Meinung.
Hat die Hannah Arendt ihre Position, ihre gesellschaftliche Position als Physiker mitbestimmt? So, von da an haben Sie sich dann eingemischt? War das ein entscheidender Impuls durch Hannah Arendt?
Nein, ich habe mich...
Sie wollten sich doch eigentlich frei halten von Politik. Und jetzt, wodurch kam das, dass Sie sich dann im Verlauf Ihres weiteren Lebens politisch engagiert haben?
Ja, das kam eher dadurch herein, durch diese zweite Hälfte, dass ich sage, und die Leute sind schuldiger, als sie selber glauben. Und ich habe gesagt, ich fühle mich überhaupt nicht schuldig. Warum soll ich mich schuldiger fühlen, als ich Gefühl habe? Und dann sagte sie, ja, du warst noch sehr jung und so fort. Aber dann hat sie mir dieses Beispiel gegeben, dass sie sagte, weißt du, es ist so, die meisten Leute sagen, die Schuldfrage fängt erst daran an, wenn ich jemanden umbringe. Sie fängt schon an, wenn man etwas beobachtet, was man nicht für richtig hält und nichts tut. Dann sage ich, ja, da gibt es 1000 Dinge täglich, wo ich sage, das ist nicht, aber was soll man denn machen? Dann sage ich, du brauchst nicht furchtbar viel zu machen, aber ich will nur ein Beispiel geben. Du siehst, dass da etwas falsch läuft. Da siehst du jemanden, der macht etwas Falsches. Wenn du zu dem hingehst und einfach sagst, kannst du mir erklären, was du hier tust? Dann hast du schon das Wesentliche gemacht. Das ist eine ganz einfache Frage, die du stellen musst. Dann muss er dir erklären, was er macht. Und du brauchst ihm hinterher nicht zu sagen, du machst es falsch oder so. Allein, dass du ihn gezwungen hast, auszudrücken einem Jüngeren gegenüber, was er da macht, hast du die Welt verändert. Und dann sagte sie, deshalb deine Einstellung ohne mich ist ganz falsch. Du musst dich einmischen. Du musst dich einmischen. Und das hat mich zu dem Grenzgänger gemacht. Der hat gesagt, wenn du etwas siehst, misch dich ein. Und die Leute werden dich arrogant fühlen, warum mischt er sich da ein und warum macht er das und hat er nicht genügend mit dem. Du machst es ja nicht, um die zu belehren, sondern einfach, um sie zu fragen, was sie machen und sie dazu zu bringen, dir auszudrücken, was sie machen. Ja? Und das war die Änderung, ja? Dass ich dann in der Folge, ich bin noch in derselben Woche in das International House gegangen, 800 ausländische Studenten und da war die Stelle ausgeschrieben für jemanden, der das ganze Kulturprogramm leitet. Da habe ich 1,5 Jahre Kulturprogramm in der National House gemacht, 800 ausländische Studenten, 3 Abende jede Woche mit einem anderen Kulturprogramm. Das ist die beste Ausbildung, die man je bekommen kann. Immer die Kulturen, eine nach der anderen von den Leuten vorgeführt, die in dieser Kultur stehen und nicht nur mit Reden, sondern mit Tanzen, Musik und Theaterspielen und alles Mögliche. Ja? Oder Schlittschuhlaufen zusammen. Und man hat die tollsten Leute kennengelernt. Und das ist es ist ganz wesentlich für mein Leben gewesen, dass ich sozusagen von null anfangen muss. Wie orientiere ich mich in der Welt? Und bin dann ausgesetzt von diesem Reichtum an Kulturen. Aber nicht nur eine, sondern diese und diese andere. Ja? Und selbstverständlich habe ich auch gesagt, ich muss in Bezug auf Politik muss ich mich einmischen. Gelernt, dass Gesellschaftspolitik etwas ganz anderes ist als Parteipolitik, ja. Nicht? Und das habe ich damals in Kalifornien eigentlich gut gelernt. Weil die Professoren und nicht nur die Studenten, die waren sehr politisch orientiert, aber anders als wir das auffassen. Das heißt, wenn irgendetwas war, haben die dagegen protestiert. Und es brauchte nicht nur ganz oben zu sein, sondern wenn in der Kommune was passiert ist, im Land etwas passiert hat, das war damals die McCarthy-Zeit, haben sie protestiert. Nicht, dass man gegen die kommunistische Unterwanderung so vorgegangen ist, dass Leute ihren Job verloren haben. Da sind die auf die Straße gegangen und nicht nur die Studenten. Und das hat mich überrascht. Und gesagt, solch eine Demokratie mag ich. Ja? Das heißt, nicht nur zur Wahlurne zu gehen, sondern selbst beteiligt zu sein, dort wo man ist. Und dann auch Einfluss auszuüben.
Wie kommt es, dass ein Physiker eine Tänzerin heiratet?
Genau aus diesem Grunde, dass ich die Tänze arrangieren musste und selbstverständlich als 24-Jähriger habe ich gesagt, für dieses bin ich zu alt. Ja? 24, ja, und dann springen die da rum, 19, 20-Jährige, ja, mein Gott, das war, ich konnte mich gar nicht erinnern, dass ich je in diesem Zustand war, ja. Ja, und ich dachte, das ist für Kinder und sofort Ringelreihen, hat man das so genannt, ja. Ja, und ich meine, das waren jetzt nicht die Paartänze, das sind ja alle diese Tänze, die diese verschiedenen Kulturen, dass man das also immer in einem Verband macht, das ist ja ein Ausdruck der Kultur, dann auch mit den Trommeln und den Klängen und den Takten und den Rhythmus und so fort. ist ja etwas anderes gewesen, dass dann so eine frische, junge Dame auf mich zukam und sagt, warum legst du immer nur die Schallplatten auf und tanzt nicht mit? Ich sage, ich bin einfach zu alt. Dann sagte sie mir eigentlich was ganz Ähnliches. Dann sagte sie, pass mal auf. Wenn du das von außen anguckst, ist es was ganz anderes, als wenn du innen drin bist, ja?
Genau.
Ja, und das war's genau. In dem Augenblick, wo ich innen drin war, geht eine neue Welt auf, ja? Dann erkennt man auf einmal, ist man in diesem Spannungsgefüge, das da ist, in diesem Gemeinschaften. Und wie, was da alles hin und her geht, an nichtverbalen Dingen. Es ist wunderbar, ja?
Aber konnten Sie auch irgendwas von Ihrer Physik erklären? Oder war das nicht nötig?
Wie? Sie wollen was von meiner Physik hören?
Nein, ob Sie etwas verstanden haben von Ihrer Physik? Sie, Ihre Frau?
Nein, die hat es nicht verstanden. Aber irgendwie hat sie gemerkt, dass die Physik für mich etwas war, wie für Sie das Tanzen. Ja. Aber ich habe selbstverständlich, von Ihrem Tanzen habe ich etwas für meine Physik gelernt. Ja. Also ich war immer, also ich habe das Glück gehabt, also die Leute, mit denen ich sehr eng gearbeitet habe, das waren eigentlich Künstlerwissenschaftler, also nicht Ingenieurswissenschaftler, die sozusagen mit den Händen praktisch die Welt erfassen wollen, oder die Mathematiker, die mit großer Stirnfalte sozusagen das alles so ganz sauber machen. Alles, diese Attraktion kannte ich. Aber ich bin eigentlich immer so gewesen, dass ich immer mit den Gedanken gespielt habe. Und das findet man bei einem Künstlerwissenschaftler. Ja, wenn die sich irgendeinem wissenschaftlichen Gegenstand nähern, dann erzählen sie ihnen eine Geschichte von irgendetwas, was sie erlebt haben. Und dann muss man sich in die Geschichte ein und dann spürt man, aha, aber das, ein anderer wird überhaupt nicht sehen, dass es jetzt hier über etwas gibt, was hochmathematisch nur ausdrückbar ist. Nein, wir haben eine andere Ebene, wo wir etwas erleben können, was wir nicht begreifen können. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das den Titel hat, Wir erleben mehr, als wir begreifen. Begreifen ist das, was, wenn ich es mal begriffen habe, dann kann ich hinterher es auch rational erklären. Ja, weil meistens ist es in dem Augenblick, wo man die Hand zumacht, hat man es abgedrückt, ja, und dann ist es nicht mehr interessant. Wenn man wirklich etwas erleben ist, muss man immer mit offenen Händen denken, ja, und dann sagen viele, das ist noch kein Denken, weil du begreifst ja gar nicht, hast recht, ja. Also auch für mich ist ein Denken auch ein bisschen mit offenen Händen, also nicht immer nur greifen, ja. Und das ist viel interessanter, weil man nicht so oft anstößt, ja. Aber es bedeutet auch, ich meine, man geht durch das, was man gedanklich erfassen will, üppiger um, dass man mit viel mehr Assoziation eben arbeitet. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man wirklich in Neuland vordringen will. Und da kann ich nachher noch ein bisschen drüber sagen, weil das ist noch nicht gewesen, was ich beim Teller gelernt habe. Teller war schon auch jemand, der auch ein guter Mathematiker war, aber der sagte, wenn du mir eine Aufgabe gibst, dann sag, und du gibst eine Antwort, bitte schreib keine Formel an die Tafel, ja. Nicht, dass ich das für wichtig finde, das musst du wissen. Aber wenn du es nicht in Worten ausdrücken kannst, dann hast du es noch nicht verstanden. Du musst es in Worten ausdrücken können, ja. Und da hat er vollkommen recht, ja, dass man eigentlich sich löst von der Starrheit und das Neue eingebettet sieht in etwas Größeren und es nicht abkapselt von dem Rest, ja. Die Schwierigkeit mit Teller war, dass er sehr narzisstisch war. Er kannte eigentlich nur seine eigenen Gedanken, ja. Und auch nur seine eigenen Bilder. Das heißt, mit Teller zu reden, war es immer ein Heimspiel für ihn, ja. Und er hat deshalb öfters gewonnen, als er es verdient hat. Aber ich habe allmählich, seine Bilder gekannt. Und ich wusste genau, wenn ich also etwas gesehen habe, nein, es ist nicht so, dann reicht es nicht, wenn ich die Mathematik kann und wenn ich es mir auch verständlich machen kann. Jetzt musste ich wissen, mit welchen Tellerbilder ich ihm das beibringe, dass es nicht klappt. Ja, und das ist noch eine zusätzliche Anstrengung. Aber es ist auch eine Übung, sich in Bildern von anderen rein zu versetzen, ja, in dessen Assoziation. Und da war er gar nicht wieder borstig, ja. Ja, sagte, du hast recht, ja, du hast recht. Aber da habe ich ihm nur gesagt, an dieser Stelle hast du die Vereinfachung gemacht in dem Bild und da bist du rübergesprungen und das geht selbstverständlich nicht, wenn du das Bild nimmst. Dann musst du ein anderes Bild verwenden und so, ja. Nicht, und das war dann hinterher, das können wir nachher noch ein bisschen was sagen, mit Heisenberg war eine total andere Geschichte, weil er auch meine Bilder verstanden hat, sodass wir wirklich
die Physik... Bilder?
Wie?
Was meinen Sie mit Bildern?
Bilder? Was sind Bilder? Es sind eigentlich keine Bilder. Es ist, dass wir, also, jetzt mache ich einen Sprung, jetzt gehe ich zu Heisenberg, das ist also...
Ja, aber kleinen Moment, will ich es noch eins erwähnen. Ich meine, ja? Wer schon bei Teller promoviert hat, wird auch noch von Strauss nach Deutschland zurückgeholt.
Also, richtig, ja.
Das müssen wir noch erwähnen wenigstens.
Ja, also ich Strauss, Franz Josef Strauss, ja. Hat mich, nein, ich meine, es ist eigentlich nur der Anlass gewesen oder nicht wirklich die Ursache. Also es war mir klar, ich habe mir damals nach Hannah Arendt, habe ich mir gedacht, ich werde nach Deutschland zurückgehen, weil das, was ich jetzt hier durchgemacht habe, ich blockiere, 45, 8 Jahre nach Kriegsgehen noch blockiert, überhaupt nicht ansprechbar, was das Politische angeht. Ich glaube euch überhaupt nicht. Hört auf mit dieser Lügerei. Ihr wickelt mich nur um den Finger, ja? Dann eine Klärung, mal jemand gegenüberzustehen, mit dem man das ausdiskutieren konnte. Und dann auch weiß, man wird angelogen, aber man soll dann nicht sagen, jetzt höre ich überhaupt nicht zu und überlässt es anderen. Sondern es ist mit ein Grund, dass man sich besonders einmischen muss, ja? Im Augenblick, als die Souveränität Deutschlands zustande kam, das war 57 oder 56 war es ungefähr, war es auch wieder erlaubt, Kernphysik in Deutschland zu treiben. Es war ja streng verboten damals danach. Also Kernphysik in dem Sinne, dass man also, sagen wir mal, Reaktoren baut oder irgend sowas, ja. Also überhaupt Kernphysik zu machen, ja. Und, aber wir hatten auch damals, mein Gott, das waren noch Zeiten, wo in unserem Grundgesetz drin stand, dass wir nie mehr eine Armee besitzen dürfen, nicht? Das waren noch schöne Zeiten. Ja. Das ist alle ohne mich erfolgt. Ich habe keine Schuld. Ich war noch in Amerika. Das müssen Sie irgendwie verschuldet haben. Also ich hätte da nie zugestimmt. Jedes Fall. Als das dann alles war, ist Franz Josef Strauß ist also Atomminister und Verteidigungsminister geworden. In dem Augenblick, wo die Kernphysik nun möglich war, also Atomminister wurde, kam er angereist. Die erste Person, die er aufgesucht hat, war Edward Teller. Und wollte von Edward Teller wissen, was muss ich machen, wie ich in kürzester Zeit Deutschland, sondern auf den Stand, den Wissensstand der Kernphysik, eben der Atomphysik bringe. Und dann saßen wir zusammen, Flügge war noch mit dabei, den hat Strauß mitgebracht, Teller und ich bin zu viert, ja. Und dann hat Edward Teller dem Strauß gesagt, wissen Sie, das Beste ist, Sie brauchen Leute, die schon die Kernphysik kennen, die darin gearbeitet haben. Sehen Sie, Herr Dürr hat schon 3 Jahre mit mir gearbeitet. Warum sagen Sie nicht, wenn er nach Deutschland zurückkommt, ja, dann kriegt er eine Stelle dort oder so. Ja, das sagt der Strauß, ich meine, als Atomminister mache ich das nicht, aber ich kann ihn sozusagen vom Atomministerium einladen und so fort. Und er sagte, wollen Sie nach Deutschland kommen? Ich sage, ich komme, aber es war schon vorher ausgemacht, ich wollte ja zu Heisenberg kommen. Ich sagte, ja, ich komme nach Deutschland, ich möchte mit Heisenberg arbeiten, da war er auch sofort zustimmend, weil für Strauß war Heisenberg derjenige, der den Atomreaktor gebaut hat während des Krieges. Aber ich sage, ich möchte noch ein Jahr bleiben, um eine Arbeit fertig zu machen, ja. Und dann sagte Teller, ja, Herr Strauß, versprechen Sie ihm, dass Sie ihm ein Jahr noch ein Stipendium bezahlen, dann kommt er zurück. Und das ist dann passiert. Ich habe nur noch ein Jahr Stipendium bezahlt, dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und dann bin ich zu Teller, zu Heisenberg gegangen. Aber Heisenberg baute keine Bomben. Der machte eben andere Dinge, aber das war auch nur ein Zufall. Also so kam ich dann zu Heisenberg, also auf dem etwas indirekten Wege genau dorthin, wo ich eigentlich von
diesem Traum. Das war ein Kern Ihrer Persönlichkeit und dessen, was Sie denken. Was haben Sie von Heisenberg gelernt, was für uns von Bedeutung ist?
Also Heisenberg war ein Phänomen. Ich meine, also sowas erleben Sie nicht oft. Es ist jemand... Ich meine, ganz unauffällig, meine Frau sagte immer, also was findest du eigentlich in dem Mann, der ist doch so schüchtern und so fort, der weiß kaum, verwechselt immer unsere Kinder und so fort. Ja klar, das ist sein zentrales Interesse, ja. Aber Heisenberg war eben jemand, mit dem man reden konnte über etwas, was man nicht versteht. Ein Meister des Dialogs des Nichtverstandenen, ja. Dass er sagt, kommen Sie mal runter, da ist etwas, was ich nicht verstehe. Ja? Wir sollten uns unterhalten. Ja? Wie fängt man ein Gespräch an? Er sagte, ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Und dann sagte er, ich will mal eine Geschichte erzählen. Jetzt kommen diese Bilder rein. Es ist eine Geschichte, es sind in dem Sinn nicht Bilder, sondern Erfahrungen, wobei ich auch schon ein bisschen scheue, Erfahrung wieder als Begriff zu nehmen. Wir setzen ja alles in Substantive. Sondern wenn wir, wo wir etwas erfahren, also dass man ein Gefühl bekommt für irgendeinen Zusammenhang, den man nur einfangen kann, indem man eine Situation schildert, in dem das stattgefunden hat. Das braucht ein bisschen Zeit. Man muss diese Kleinigkeit und diese Vorkommnis erzählen und so fort. Und dann kam diese Situation. Und weißt du, diese Situation, das Gefühl, was ich jetzt in Bezug auf dieses Problem habe, ist das. Ein anderer würde sagen, wo bist du denn, Traumtänzer? Aber man merkt auf einmal, da ist eine Offenheit in einem, wo man es nicht begreift, wo man ein Gefühl hat für einen Zusammenhang. Ja? Und dann denkt man ein bisschen drüber nach und dann sagt man, wissen Sie, ich verstehe, was Sie sagen wollen, aber da kommt für mich was anderes noch herein. Aber ich weiß nicht, wie es ausdrückt, sondern ich erzähle von mir eine Geschichte. Dann habe ich eine Geschichte erzählt, ja. Dann sagt er, Sie haben recht. Ja, das fehlt. Ja, und wenn wir das dazu nehmen, dann fällt mir eine andere Geschichte ein, dann kommt eine dritte Geschichte herein. Und ich nehme diese
Geschichte. Das ist Naturwissenschaft. Das ist Naturwissenschaft.
Ja, es hat mit Naturwissenschaft gar nichts zu tun. Aber es ist wie man, ja, wir haben im Hintergrund eine Denkweise, die viel, viel reicher ist als das, was wir Denken nennen. Ich meine, Denken ist eigentlich, also ich definiere das Denken mehr so etwas Lineares, das eigentlich, also alles, was ich denken kann, kann ich hinterher auch in einer Handlung nachvollziehen. Ja, es geht eins, zwei, drei und so fort. Aber diese Denke ist eine andere, die ist viel offener. Man achtet überhaupt nicht auf Präzision, sondern im Gegenteil, er sagt immer, du bemühst dich immer noch, das Satzende richtig zu sagen. Das ist, Syntax ist mir total egal, ja. Wenn, sag einfach, was du empfindest, ja, und bring das raus, ja. Und dann hat er mich auch gefragt, hast du als Kind in einer anderen Sprache gesprochen? Da sage ich ein bisschen mehr Dialekt als das. Versuchen Sie, ja, wir waren immer noch Sie, versuchen Sie, in ihrer Kindersprache zu reden, dann kommt es leichter raus. Also es war ein Zugang, ja, den wir eigentlich alle gebrauchen, ja, wo man auch sagen kann, es ist intuitiv, aber es ist eigentlich vor dem Intuitiven, ja, sondern man redet irgendwie und dann kommt etwas raus und der andere sagt, ah, ja, das ist jetzt interessant und dann wiederholt es in Worten und dann sage ich, oh, das ist eine wunderbare Art und Weise zu formulieren. Ich sage, ich habe eigentlich nur wiederholt, was Sie mir gesagt haben, ja. Aber jetzt hat es ein anderer gesagt, jetzt auf einmal nimmt man es anders auf. Ich will die Geschichte noch zu Ende erzählen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch dann mit meiner Einstellung von der Wissenschaft zur Religion und diesen Dingen zu tun hat, ja. Und das eben auch mit dieser modernen Physik zu tun hat, ja. Man kommt in eine Art Ping-Pong-Spiel herein, aber das anders ist als die Ping-Pongs, die wir gewöhnlich spielen, wo wir versuchen, den Ball so zu servieren, dass der andere ihn nicht kriegt, ja, weil man ja gewinnen will, sondern man ist drauf auf, den Ball so zurückzuwerfen, dass in der Hoffnung, er kommt wieder zurück. Und je länger das Spiel geht, umso schöner wird es, ja, weil es in jedem Hin und Her sozusagen reicher wird an Assoziationen, ja. Ja? Und dann kommt man manchmal zu dem Punkt, bei mir war das oft, dass ich plötzlich sage, nicht? Da geht einem ein Licht auf. Ja? So, man hat seinen Mund noch offen, er guckt mich an und es kommt nichts. Ich sage, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja? Das sagt er, wunderbar. Das ist, bleiben Sie. Jetzt unterbrechen wir unser Gespräch 14 Tage. Jetzt werden wir nicht weitersprechen. Wenn wir jetzt versuchen, das in Worte zu fassen, ziehen wir es wieder runter auf etwas, was wir schon immer gedacht haben, dann wird es banal. Aber wenn man Aha sagt und dann nicht redet, das ist genau, wo man ein Gespräch beenden soll. Wir werden uns in 14 Tagen widersprechen und Sie werden sehen, es kommt immer wieder, kommt es hinterher und in einer anderen Gestalt. Und versuchen Sie es nicht zu greifen, sondern lassen Sie die verschiedenen Erscheinungsweisen, an die erinnern sich noch vage, Sie werden sehen, dass Sie das hinterher zusammenbringen in irgendeine Form. Ja, ja. Und als wir dann nach 14 Tagen zusammenkamen, haben wir gesagt, haben Sie Lust? Das war ja selbstverständlich in der Zwischenzeit. Da habe ich gesagt, tolles eingefallen. Ja. Ich bin ganz neugierig. Dann wollte ich es ihm erzählen und dann gab es kein Gespräch, nur noch ja, ja, ja. Er hatte genau dasselbe gesagt. Ja, und dann guckt er mich an und sagt, Sie sehen ein bisschen enttäuscht aus. Ich bin nicht enttäuscht, wir sind ja auf dasselbe rausgekommen. Aber er sagt, sehen Sie enttäuscht aus. Ja, ich sage, ein bisschen enttäuscht bin ich, weil ich dachte, ich könnte Ihnen was ganz großartig Neues sagen. Ja? Und jetzt, es kommt einfach raus, Sie haben dasselbe und so fort. Ja, er sagte, das ist der Grund, warum ich gefragt habe. Sehen Sie, wenn wir uns erhalten, ist es nicht ein Lernender, ein Lehrer und ein Belehrter, sondern es ist ein dialogischer Dialog, ich nenne es einen liebenden Dialog, wo man also versucht, möglichst viel zu verstehen und nicht möglichst viel misszuverstehen, wo wir uns versuchen, uns zu erinnern an etwas, was wir eigentlich schon wissen, aber vergessen haben. Und das ist die Übung, die wir haben. Ja? Deshalb kommen wir auch zum selben Ergebnis. Wir haben im Hintergrund, haben wir so viel mehr Wissen, an das wir nicht heraus rankommen, weil wir es sofort greifen wollen, weil wir es in unserer Sprache fassen wollen. Und dann drücken wir es ab. Ja? Und das ist eigentlich, was mir immer geholfen hat, dass ich sage, wir streiten uns viel zu viel über dies und jene. Und keiner fragt erstmal nach, was siehst du denn, wenn du die Welt siehst? Ja? Jeder sieht sie ja anders an, die kommt durch verschiedene Siebe durch, je nachdem wie sensibel wir sind. Und je sensibler wir sind, umso reicher wird es. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass wir sagen, ist mein Bild richtig oder dein Bild richtig? Bilder sind nur dazu da, den anderen dorthin zu lenken, aber er muss es vervollständigen in seiner eigenen Vorstellung, mit dem eigenen Hintergrund. Ja? Und diese genauere Beschreibung, die macht es eigentlich kaputt, weil die genauere Beschreibung bedeutet immer, dass ich eine Grenze drumherum mache, es isoliere vom Rest, ja, und dann verliere ich den Kontext, in dem ich eigentlich das zum Ausdruck gebracht ist. Und Kontext ist ja viel wichtiger, als sozusagen, was ich exakt greifen kann. Aber das ist nun ein Punkt, das hat nun mit der modernen Physik zu tun, das ist ja genau, was Heisenberg als 24-Jähriger eben erkannt hatte, ja, dass es in der Wirklichkeit, ich verwende jetzt das Wort Wirklichkeit hier, im Gegensatz zur Realität oder Welt, ja, Wirklichkeit, wir haben ein wunderbares Wort im Deutschen, dass wir die Realität als Wirklichkeit bezeichnen, dass eine ganz andere Betonung ist. Wirklichkeit betont, dass etwas sich wirkt und verändert, sich bewegt, während die Realität ist das Dingliche, das ich greifen kann. Ja? Und die wissenschaftliche Sprache ist eine Greifsprache, weil ich es sozusagen von mir als Beobachter unabhängig mache. Objektivität. Durch Objektivität kommt die Wahrheit heraus. Aber keiner sieht das in dem Augenblick, wo ich zugegriffen habe, dass ich das, was es vorher war, bevor ich gegriffen habe, kaputt gemacht habe, weil ich es abgetrennt habe vom Rest der Welt. Ja? Und deshalb, diese moderne Physik hat gezeigt, genau diese neue Sprache müssen wir lernen. Dass beim Zugreifen zerstören wir eigentlich den wesentlichen Zusammenhang. Man meinte nur einen bestimmten Zusammenhang, aber in dieser Mikrowelt zeigt sich, dass die Materie überhaupt nicht existiert. Es existiert nur, was verbunden ist, nur das dazwischen existiert und nicht, was wir eigentlich glauben. Substanz ist in der modernen Physik eigentlich im Grunde nicht mehr da. Deshalb gibt es auch keine Atome mehr, obwohl wir immer noch von Atome sprechen. Das ist unsere Apfelpflücksprache. Ein Atom ist ein kleiner Apfel und wir denken, die ganze Welt muss aus kleinen Äpfeln zusammengesetzt sein. Ja? Bequem für unser Denken und auch nicht falsch so in unserer Welt, nicht, wo es die Äpfel wirklich gibt, ja. Und es ist auch gut, wenn wir hier zusammensitzen, dass jeder sagt, ich bin von dem anderen vollkommen getrennt. Und jetzt fangen wir an, eben einander miteinander Kontakt aufzunehmen, ja, und lernen von dem anderen. Aber was wir dabei dann vergessen, dass wenn das so wäre, wenn wir hier zusammensitzen als Fremdlinge, dass es Ihnen überhaupt nichts nützen würde, wenn ich hier reden würde, nämlich die paar Bits, die ich jetzt an Ihre Köpfe schleudere, über Lichtquanten oder Schallwellen und so fort, die Information, die darüber kommt, die ist praktisch null, aber die Information, die rüberkommt, reicht aus, um jeden von Ihnen in seinem eigenen Leben zu erinnern, was ich meine, ja, und deshalb können wir uns verständigen, ja, dass eigentlich jede Kommunikation der Anlass ist, zu einer Kommunion zu kommen, wo der andere es versteht aus innen heraus und nicht sozusagen durch die Fakten, die ich vermittle. Dazu ist die Sprache einfach zu grob. Ja?
Wir sind ja ganz aufgewachsen in diesem Dualismus zwischen Geist und Materie. Und Sie sagen, im Anschluss an Heisenberg, eigentlich ist alles Leben Beziehung. Und haben daraus, daraus dann also ein holistisches, naturwissenschaftliches Weltbild gemacht. Was heißt hier holistisch? Und wie kommen Sie dazu, sozusagen, dass es Materie eigentlich nicht gibt? Sie spiritualisieren dann die ganze Welt.
In gewisser Weise, also jetzt kommen wir in eine Schwierigkeit rein, wo man sagt, ich verstehe es nicht, wo man sagt, ja, jetzt hast du es verstanden. Es liegt einfach daran, wir haben große Schwierigkeiten mit unserer Sprache diesen Schritt zu machen und wo wir sagen, unsere Sprache versagt auf einmal. Und was heißt es? Die Sprache versagt. Und das hat auch etwas jetzt, wenn man von holistisch spricht oder sozusagen oder lokalisiert oder so, da kann man das sehen. Ich will mir mal ein Gleichnis geben. Nicht? Es gibt Fragen, die wir nicht beantworten können aus Ignoranz, sondern weil sie sinnlos sind. Ja? Weil sie sozusagen die Frage ins Leere stößt. Ja? Also wenn ich zum Beispiel Sie frage, welche Farbe hat ein Kreis? Blau, Rot, Grün? Nö. Farblos? Nee. Die Frage nach der Farbe des Kreises ist sinnlos. Und viele sagen, das verstehe ich nicht. Dann nehmen sie einen Kugelschreiber raus, machen auf ein Papier einen Kreis hin und sieh doch, der Kreis ist doch blau. Ich sage, ja. Das heißt, den Kreis, den du malen kannst, der ist blau. Aber die Farbe kommt von deinem Kugelschreiber und nicht von dem Kreis. Ja? Das ist die Schwierigkeit, die wir haben. Wie reden wir etwas, was eine gewisse Eigenschaft nicht hat? Ja? Und wenn man sagt holistisch, wenn man sagt, die Welt ist ein Ganzes, ja, dann sieht man, die Sprache ist falsch, weil das Ganze ist unsere Sprache definiert als etwas, das keine Teile hat. Ich sage aber, es gibt keine Teile. Ja, ja, was heißt das? Ja? Wir haben keine Sprache. Und im Sanskrit haben sie eine Vorsilbe und das ist die Vorsilbe A. Also ich würde in diesem Fall sagen, der Kreis ist achrom. Da heißt es nicht farblos, ja. Also A heißt nicht die Negierung, ja. Also unfarbig oder sowas, ja. Sondern sagt achrom heißt, diese Qualität ist überhaupt nicht definiert, ja. Nicht? Und wir haben es einen Haufen mit den Dingen so zu tun. Das heißt, die Wirklichkeit ist, die ist a-existent. Das heißt, die Frage, was ist und existiert, ist eine sinnlose Frage. Ja? Weil das Existieren bedeutet, wenn ich sage existiert, braucht es mich, der sagt, es existiert. Was heißt es so, wenn ich selbst mit darin bin? Wir haben einfach keine Frage. Ja? Und wir, in der Mathematik können wir sowas gut imitieren, weil in der Mathematik, also die meisten kennen die Mathematik ja mehr im Zusammenhang mit Zahlen, aber das Wichtige an der Mathematik ist eigentlich, die Mathematik ist eine Sprache, die nur fragt, wie ist etwa, welche Beziehung besteht und nicht was ist. Es ist eine Beziehungssprache. Und in dem Sinne ist die Wirklichkeit, ich sollte nicht Wirklichkeit sagen, weil Wirklichkeit ist immer wieder, das sagen meine chinesischen Freunde und auch meine aus Bolivien, also die diese andere, die Andensprache haben, die sagen, ihr habt den Hang, wenn ihr symbolische Sprache verwendet, immer Substantive zu verwenden, weil ihr einfach nicht ablassen könnt, dass ihr es nur glaubt, wenn ihr es greifen könnt, ja? Anstatt von Lieben und Leben und Wirken und Wahrnehmen zu sprechen, sprecht ihr von Erfahrung, von Liebe großgeschrieben, Leben großgeschrieben, so als ob ihr es packen könntet, obwohl ihr genau wisst, wenn ihr die Liebe zum Substantiv macht und eure Hand zumacht, ihr sagt, hier in meiner Hand ist die Liebe, dann habt ihr überhaupt nicht verstanden, was Lieben heißt, weil das hier eine Beziehung ist, ihr habt sie ja dann praktisch gefesselt, ja? Ja? Also in diese Schwierigkeit kommen wir herein. Und das ist auch die Frage des Holistischen, richtig? Das heißt, die Wirklichkeit ist holistisch, das steckt aber in dem Wirken besser mit drin. Wir sagen dann, Wirklichkeit ist nicht Realität. Sie ist nicht greifbare Wirklichkeit. Und dann gibt es aber noch ein paar andere interessante Sachen dabei. Es ist nicht nur, dass es sozusagen nicht greifbar ist, es ist holistisch. Aber weil es holistisch ist, hat es auch keine Grenzen. Das heißt, es gibt nur das eine, ja. Es gibt nur das eine, aber das ist schon falsch wieder, wenn ich sage, es gibt nur das eine, dann sage ich das eine, dann bin es schon zwei, weil ich ja auch damit dazugehöre. Also das entspricht dann, was man dann im Sanskrit Advaita nennt, das heißt die Nichtzweiheit übersetzt, das heißt, was nicht teilbar ist. Ja? Und das dritte, was hinzukommt, ist, dass die Kausalität nicht mehr da ist. Das heißt, es ist eine Tendenz noch festgelegt, aber ich kann prinzipiell, wenn ich die Gegenwart genau kennen würde, kann ich die Zukunft nicht prognostizieren. Weil die Zukunft ist offen. Die Wirklichkeit wird in jedem Augenblick neu geschaffen, aber in Erinnerung an die Wirklichkeit, die jetzt existiert. Und das bedeutet, dass im Grunde die Wirklichkeit nicht die Gesetzmäßigkeit haben, die wir von der Natur annehmen. Dass es so eine Uhr ist praktisch, ja. Ein Uhrwerk, das abläuft, wo nur der Mensch herausgehoben ist, weil er den Geist hat. Sondern Natur und, denn Natur ist geistig, ja. Und jetzt ist dann nur die Frage, wie kommst du dazu, dass dann es so materiell erscheint, ja. Das heißt, in der modernen Physik ist die Schwierigkeit, warum gibt es sozusagen etwas, was so tot aussieht, wo es im Grunde alles lebendig ist, ja? Jetzt dreht sich das um. Vorher war es so, ja, wir wissen, was tot ist, das genügt genau diesen Naturgesetzen. Wie kommt es zu ihrer Lebendigkeit und dann müssen wir das irgendwie von woanders noch herholen, ja? In der modernen Physik steckt es drin. Und dann fragt man aber eher, wie kommt es dazu, wie kommt Materie zustande? Ich habe manchmal das so genannt, wenn ich also in der Physik nennen wir Wirklichkeit, sagen wir haben kein Wort dafür, also was das ist, dieses allumfassende, umfassende falsche Sprache, umfassend, es ist ja kein ja, also dieses eine, ja, dass wir das Potentialität nennen. Wirklichkeit ist Potentialität. Es ist also nur die Kannmöglichkeit, sich energetisch und materiell zu manifestieren. Und dann muss man jetzt noch sagen, was man eigentlich unter manifestieren versteht. Man kann auch sagen, realisieren. Dann kommt eben dieses Teil eben heraus. Auch übrigens etwas, wo man sich an der Theologie ein bisschen streitet, eben über den Übergang. Ja, was ist es? Ist es denn materiell oder nicht? Und nicht beim Atemmal, was passiert dann eigentlich? Materialisieren, ist es so gemeint oder wie ist es? Ja, der Unterschied ist gar nicht so, ist eigentlich gar nicht so groß. Das heißt, das, was manifestieren bedeutet, das wollte ich Ihnen mit diesem Pendel mal vorführen, wie man sieht, wie ich Ihnen etwas, was also offensichtlich tot ist, ja, weil es nämlich diesen Naturgesetzen gehorcht, und auch, ich kann es genau ausrechnen, also wenn man, also das Abitur kann ich damit bestehen, wenn ich das weiß, ja. Dann habe ich einfach hier so eine Kette, das hin und her wackelt, nicht, hat diese Reibung, das kommt allmählich zur Ruhe, wenn die Reibung nicht da wäre, würde es einfach weiter wackeln die ganze Zeit. Ich kann also ganz genau sagen, wenn ich eine Position habe, was dann in Zukunft passiert, und das ist so, wie wir als Physiker glauben, wenn wir genau wissen, das Material, ja, und dann auch die Naturgesetze hier, dass wir dann auch vorhersehen können, was in Zukunft passiert. Und wenn wir es ganz genau wissen, dann haben wir die Welt im Griff, ja. Dass das nicht ganz stimmt, dass nämlich hier gibt es eine Lage, wo ich nicht weiß, ob es nach links oder rechts fällt, ja. Und da sagt er, ist das jetzt nur Ignoranz von meiner Seite oder was ist es, ja? Dann sagt man, ja, es ist nur Ignoranz, weil es liegt einfach daran, dass wenn ich das einfach mit der Hand so halte, weiß ich nicht, ob ich ganz genau in der Mitte bin hier, mit dem Schwerpunkt. Ob es links oder rechts ist von dieser Linie, Erdmittelpunkt, Drehachse ist eine Linie, links oder rechts, dann fällt es einmal darunter oder darunter. Also da muss ich nach einem Mikroskop nehmen und sehen, hier, das muss ganz genau auf dieser Linie liegen, ja. Ja, und trotzdem hilft mir das nicht weiter. Wenn ich dann noch genauer in die Mitte gehe, dann auf einmal passiert etwas total anderes, ja. Dann kann ich es immer noch nicht prognostizieren, weil jetzt auf einmal eine Rolle spielt, ob ich links oder rechts von dem Pendel stehe. Weil dieses Pendel ist ja nicht allein in der Welt, ja. Wenn ich es angucke, geht da Licht hin und her, das heißt, ich zerre an dieser Seite oder ich habe eine Gravitationsanziehung. Ich bin die Sonne und das ist die Erde und ich ziehe es zu mir her. Und wenn ich links stehe, ziehe es zu mir rüber und sie merken nicht. Und ich tue so, als ob ich der Zauberer wäre. Ja? Nein, dann spielen auf einmal diese kleinen Kräfte eine Rolle von der Umgebung, weil die Hauptkraft ist sozusagen kompensiert. Jetzt wird es empfindlich. Jetzt kommt diese Geschichte rein, die Sie immer wieder lesen und nie verstanden haben, dass es heißt, also der Flügelschlag eines Schmetterlings kann ein Taifun auslösen, ja? Das ist richtig, aber das ist nicht so, dass die Flügel praktisch so stark geworden sind, dass sie einen Hurricane oder einen Taifun auslösen kann. Nein, was man nicht sagt, es gibt Wetterlagen, die auf der Kippe stehen. Und wenn da die kleinste Störung da ist, die gibt den Ausschlag, ob der Taifun hier anfängt oder woanders anfängt. Das heißt, an dieser Stelle kommt sozusagen diese Schmetterlingsphilosophie herein. In der Instabilität ist auf einmal die kleinste Störung, die von außen kommt, ausschlaggebend für etwas, was dann makroskopisch in Betracht kommt. Und ich sehe gar nicht, dass dieser Auslöser da ist. Ja? Das heißt, Sie können auch sagen, der Punkt der größten Instabilität, kann ich auch positiv ausdrücken, ist der Punkt der höchsten Sensibilität. Das Pendeln an dieser Stelle, das kriegt das Signal aus dem ganzen Universum, was eben als Gesamtkraft eben übrig bleibt. So. Und es ist dieser Punkt jetzt, wo dieses Pendel nicht die Welt, die alte Welt abtastet, sondern die moderne, die Quantenwelt, die sagt, die ist doch gar nicht so. In der Quantenwelt hängt alles zusammen. An dieser Stelle könnte ich auch sagen, hat dieses Pendel ein Gefühl, dass es mit dem Hintergrund verbunden ist, mit dieser Potentialität. Und jetzt an dieser Stelle, ich will jetzt nicht Potentialität verwenden, sondern ich mache das manchmal, aber in Anführungszeichen, ich könnte auch anstatt Potentialität, das ist so ein bisschen für die Physiker das machen, ja, das kann ich so Veröffentlichung reinschreiben. Ich schreibe da oft einfach Geist rein. Wir könnten auch sagen, die Welt ist im Grunde nur Geist. Ja? Und dann will ich sagen, der Geist ist das Ursprüngliche. Und die Materie wird sich herausstellen, ist geronnener Geist. Es ist nicht etwas anderes. Es ist nur, als ob es nicht Geist wäre. Aber es ist in sich verschlungen und hat eben die Erscheinung des Geistigen. Aber an dieser Stelle hat also sozusagen das Pendel Kontakt mit dem Geistigen, könnte ich sagen. Ja, und es sagt, hier bin ich frei, hier darf ich sein. Und nein, es sagt es noch nicht, weil es noch nicht so weit ist wie wir, dass wir dann sagen können, wir können auch den Impuls nehmen. Es ist immer noch der, der sagt, ich mache, was die Gemeinschaft um mich herum will. Ich bin eingebettet und ich verhalte mich gut, nämlich sozusagen in Harmonie mit dem, was um mich herum ist. Nun, das ist nicht furchtbar aufregend, diese Sache, weil Sie sagen, also einmal dieses erlebt zu haben, und dann lasse ich es los, das Pendel kommt nie wieder hoch. Einmal gelebt und schon tot, ja. Wenn es nämlich nach unten ist, dann bin ich jetzt in dem Zwang drin, was wir tote Materie nennen. So, jetzt gebe ich aber diesem Pendel eine Chance. Ich bin mal ein bisschen locker, ich habe den Eindruck, ich habe das etwas zu stark angezogen. Dann nur, dass das Lager, dass es ein bisschen zu stramm ist. Ja, ich ziehe nämlich jetzt hier diese Nadeln raus. Und ich habe immer noch ein Pendel. Ja? Aber jetzt ist ein Pendel, ein Pendel, ein Pendel. Ja? Und dieses Pendel, das hat nun, wenn ich das anwerfe, dann hat es nicht nur einmal diese Situation. Jedes Pendel, das oben ist wieder, hat nochmal sozusagen diese Erleuchtung oder hat diesen Kontakt. Ja? Und wenn ich das jetzt hier anwerfe, dann gibt es eine Bewegung. Und das nennen wir Chaos-Pendel. Ja? Wir sagen, es ist eine Berechnung einer Bewegung. Das kann man nicht nachvollziehen. Also auch ein Physikprofessor kann das nicht nachvollziehen. Wenn es mythisch ist, dann kann ich es wieder ausrechnen. Aber wenn es wirklich immer wieder oben runter kommt. Das heißt, wir haben den Effekt, je instabiler das System wird, umso öfters hat es die Möglichkeit, diese Sensibilität zu erreichen. Aber Sie sehen, das reicht mir bei Weitem nicht aus. Ja, ist nur ein paar Minuten, aber wenigstens mehr als einmal hat man sozusagen das Licht gesehen. Ja, und das ist dann schon ganz gut. Ja, aber das reicht mir noch nicht aus, um das wirklich mit dem jetzt zu vergleichen, was ich jetzt will, dass ich sage, es ist letzten Endes dieses, was im Untergrund da ist, heißt, dass durch diese Sensibilität kommt es jetzt in unsere Welt herein, obwohl es etwas ist, was minimal ist da unten, eine ganz kleine Stelle, ein kleiner Schmetterling, der erscheint jetzt in unserer Welt und macht jedes Mal eine andere Schwingung, es kommt hier eine andere Persönlichkeit zum Ausdruck, ja. Aber es dauert nicht lang und wenn er nach unten hängt, heißt es schon wieder alles da. Wie kann ich es machen? Manches auch schwankt, geht es da mehr Wärme weg und deshalb erschlafft es schneller. Wie kann ich es machen, dass ich dieses Lebendigsein verlängern kann? Wie stabilisiere ich die Instabilität? Also Sie sehen, wie stabilisiere ich die Instabilität? Das ist ein Widerspruch, ja? Ja? Aber was ich eigentlich sage, ich möchte eine stabile Sensibilisierung haben. Sensibilisierung ist Instabilität, das heißt, es geht einfach, das ist ein Widerspruch, ja? Ja, nicht ganz. Um das vorzuzeigen, brauche ich mehrere Pendel, nämlich mit einem kann ich es nicht zeigen, ja? Nämlich allein geht es nicht anders. Das ist alles, was im Übrigen bleibt, ich ziehe Zacken raus und es stirbt nach kurzer Zeit, ja? Aber, wenn Sie mehr als ein Pendel haben, können Sie es besser zeigen. Und dieses Zwei-Pendel, das haben Sie vor sich, das bin ich selber. Ich stehe auf einem Bein. Haben Sie sich mal überlegt, warum wir auf einem Bein stehen, anstatt auf vier? Warum gehen wir in die Instabilität rein, ja? Doch blöd, hä? Wenn wir Sicherheit wollen, müssen wir vier Beine haben oder wenigstens drei, ja? Ja? Aber wir sind konstruiert, auf einem Bein zu stehen, ja? Weil ich sage, Freiheitsdrang. Wenn ich instabil bin, dann kann ich mit ganz kleinen Impulsen so oder so fallen. Aber ich liege am Boden, da habe ich nicht viel davon. Ein zweites Bein, das dieselbe Illusion hat, Vision hat, ich bin frei und ich kann fallen in alle Richtungen. Aber es liegt hinterher auch am Boden. Und jetzt sage ich, können wir nicht etwas erfinden, das wir zusammen machen, dass wir nicht fallen? Und jetzt laut, jetzt gehe ich, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Wenn ich falle, macht das zweite Bein genau das Gegenteil vom ersten. Es geht nach vorne, fängt mich auf, nicht? Und dann falle ich auf dem und dann geht das andere nach vorne. Das heißt, Differenzierung, dass ich verschieden, und dann Kooperation des Verschiedenartigen, dann kriege ich etwas hin, das nennen wir dynamische Stabilisierung. Immer in Stabilisierung, ich falle und falle und falle, aber immer wenn ich falle, ist etwas da, was mich aufweckt. Und das nicht sozusagen nur aus Altruismus, weil im nächsten Augenblick muss ich das von dem anderen erwarten, dass er mich auffängt. Also ich brauche eine Logistik. Und das ist sozusagen das Paradigma des Lebendigen. Instabilität, sollen wir nicht sagen, Sensibilisierung, aber dann kooperative Zusammenwirkung von Sensibilisierten gibt etwas, was ziemlich lang lebt, ja? Was ziemlich, wir können lange laufen. Jetzt habe ich eine Sache unterschlagen dabei, ja? Es ist nicht wahr, dass ein Gehen immer ein Fallen ist, ja? Es ist schon so, man hat den Eindruck, aber wenn ich nach vorne gehe, muss das vordere Bein ein bisschen sich beugen und dann wieder strecken. In diesem Augenblick muss ich etwas Energie zuführen. Das heißt, die dynamische Stabilisierung muss Energie gefüttert werden, die muss gepumpt werden. Das ist der Grund, warum alles Lebendige essen muss. Und jetzt haben Sie was Wichtiges gelernt. Ich brauche die Energie, um Instabilität, Sensibilität zu stabilisieren. Und wenn ich in der Sensibilität bin, dann hat es nichts mit der Energie zu tun, dann bin ich empfindlich und habe einen Zugang, der nicht greifbar ist, der mit dem Geistigen zu tun hat. Also, nehmen Sie jetzt meine Worte nicht ganz wörtlich, das ist für mich auch wieder ein Gleichnis, aber an dieser Stelle kommen wir also auf eine Sprechweise, wo wir auf einmal sagen, aha, Energie hat überhaupt nichts mit dem Spirituellen zu tun, weil Energie ist auch nach Einstein eine verdünnte Form von Materie. Materie und Energie ist praktisch dasselbe. Das ist sozusagen, das ist die Vergröberung, die ich habe, wenn ich Billionen mal Billionen von diesen Atomen hier habe. dann stellt sich heraus, dass sich das materielle Verhältnis, also verknollter Geist, ja, mit Billionen mal Billionen verknollt. Das können Sie, wenn Sie einen Strick haben, was nur eine Verbindung ist, dann können Sie so viele Knoten machen, dass Sie gar nicht mehr den Strick sehen, sondern nur den Knoten noch, ja. Ja, nicht, also hier, ich trage immer dieses Weltmodell hier mit mir herum, ja. Das ist, ja. Da sagt man, ja, das ist ja wahnsinnig komplex und so fort. Und dann kommen diese gescheiten Naturwissenschaftler und sagen, das ist doch gar nicht so schlimm. Das ist ja nur ein Faden, der aufgewickelt ist, ja. Dann ziehen sie das ab, ja. Ja, dann sage ich, ja, und kannst du alles damit erklären? Alles, das ist alles erklärt, ja. Stimmt das auch, wenn du das jetzt in die Luft wirfst und es kommt runter, warum es geht nicht auseinander? Ja, hat eben nicht alles erklärt, weil er nicht bemerkt hat, wenn er diesen Faden hier abzieht. Da sehen Sie diese kleine Fusseln, ja. Dass er die zerreißt und sagt, kleine Fusseln macht doch gar nichts aus, ja. Ich achte nur auf das, was groß ist. Dann ist es nur ein aufgewickelter Faden. Aber aufgrund dieser kleinen Fusseln hält er zusammen. Und der Faden, wenn Sie den aufwickeln, das sind auch nur Fusseln. Nicht? Also hier sehen Sie am besten, wie sozusagen die Materie in diesem Fall sozusagen geronnener Geist ist nicht einmal geronnen, sondern es ist so miteinander verschlungen, dass es berechenbar wird, ja. Ich nenne dann die Fusseln auch Liebe. Also der Geist ist mir einfach noch zu abgesetzt. Also ich erlebe sozusagen diese Schwebe eigentlich nicht so. Das hat für mich mehr Ähnlichkeit eigentlich mit Liebe. Deshalb sage ich dann oft, ja, wenn Sie einfach die Fusseln weglassen, wenn Sie erst die Welt nehmen und die Liebe rauslassen, dann ist es eben nur ein aufgewickelter Faden und dann sind Sie in der Realität und es ist vollkommen uninteressant, ja. Also wieder gewagt, diese Gleichnisse, aber Sie verstehen das, wie man mit diesen Dingen umgeht. Die Antwort also nochmal auf die Materie, die ist die folgende. Wir wissen immer, wenn wir zum Beispiel, jetzt hier in Wittenberg sind, nicht? Und wir haben also eine Stadt voller Menschen und der Bürgermeister von Wittenberg geht...
Der Oberbürgermeister.
Wie? Der Oberbürgermeister. Der Oberbürgermeister. Was habe ich gesagt?
Bürgermeister.
Ach, der Bürger, Oberbürgermeister. Ach, sind Sie über die Millionengrenze schon hinweg?
Das ist da.
Ja, der kommt auf den Städtetag und erzählt von dem Wittenberger, ja. Und da sind ein Haufen, da sind Ökonomen dabei und so fort. Und er sagt einfach, was sind die Bedürfnisse eines Wittenbergers, nicht? Dann ist die Frage, in welchem Sinne existiert eigentlich der Wittenberg? Da weiß man nicht einmal, ob es eine Frau und ein Mann ist, ja? Das heißt, wir sind gewohnt, dass wir sehr verschiedene Dinge bündeln und Einnahmen haben. Und das, was da als Mittelwert rauskommt, ist stinklangweilig, ja? Nicht, aber da kann ich also noch so Fragen erklären, ja, wie viel Geld die im Durchschnitt, wie sie im Mittel verdienen und all diese, und wie verändert sich das im Laufe der Zeit, und das sind dann die Naturgesetze, die wir feststellen in der Physik, ja. Das heißt, durch diese Anhäufung von Daten, Billionen mal Billionen Atome, also das ist wie ein Ameisenhaufen von 100 Meter Entfernung, dann sehen Sie nichts mehr von dem Gewusel hin und her, dann sehen Sie nur diese mittlere Form und morgen sieht es gleich aus. Materie ist nichts anderes als sozusagen nicht genau angesehene Gewimmel, ja, von Beziehungen. Beziehungen mit Beziehungen in Beziehung gesetzt, ja. Und das ergibt eben dann diesen Effekt. Und der Tisch, ja, und da auch die ganze Kreativität ist verloren gegangen. Die Wirklichkeit wird in jedem Augenblick neu kreiert, ja. Aber in Erinnerung an als das, was vorher war, nicht? Und das gilt für den Tisch nicht. Ich meine, ich drehe mich um und ich sehe, der Tisch ist immer noch da, dem schlicht nichts mehr eingefallen. Der sagt, ich kann nicht so schnell was Neues werden. Und das nennen wir dann Materie, ja? Aber das passiert mit manchen von uns auch, ja? Nicht? Während wenn ich hier reingucke und ich drehe mich um, dann sind die Gesichter alle anders. Dann weiß ich, die sind noch lebendig. Das heißt, die sind noch an dieser Sensibilität angekoppelt. Also, was herauskommt ist, es ist nicht so, dass was man gelernt hat bisher, was die Welt ist, also Welt ist nun eine Wirklichkeit, so wie der Mensch sie sieht, das ist noch eingeschränkter, dass es falsch ist. Alles, was mal als richtig erkannt wird, ist auch noch richtig. Aber die Übertreibung, dass man sagt, jetzt habe ich endgültig erkannt, was ist, und jetzt weiß ich, was ich in Zukunft sehen wird, wird genau da reinpassen. Dann sieht man, nein, die Verallgemeinerung ist nicht richtig und Also sowohl örtlich wie auch zeitlich ist eben nicht ganz richtig. Und insbesondere ist eben es wichtig zu sagen, dass das Lebendige ein besseres Abbild gibt. Aber Sie dürfen da unten, wenn ich das lebendig nenne, dann nehmen viele Anstoß, da sagen, das Lebendige ist doch was anderes. Nein, es ist das, was letzten Endes bei dem Lebendigen wichtig ist, dass es echt kreativ ist, ja? Und nicht so, als ob es nur so tut, als wäre es kreativ, ja? Nicht, wir wissen es ja bei uns selber nicht. Wenn jemand sagt, ich bin sehr kreativ, dann sagt ein anderer, ach, mit deiner Kreativität, du hast es einfach aus deinem Unterbewusstsein hochgezogen und das hat das irgendjemand anders eingepflanzt. Ja, kann ja sein. Aber schon ganz gut, wenn jemand die Sensibilität hat, zu wissen, was in seinem Humus verborgen ist. Das braucht schon auch ein bisschen Genialität, aber nicht echte Genialität. Aber ich meine, unsere Sprache ist schon so, unsere übliche Umgangsphase ist schon so, dass wir eigentlich das Kreativität ganz ablehnen. Hören Sie mal an, wenn wir von Kreativität, wir sprechen von Entwicklung, Entfaltung und so fort. Und was heißt Entwicklung und Entfaltung? Das heißt, ja, es ist alles schon da und ich entfalte und entwickle es aus. Ja? So behandeln wir das. Ein Urknall am Anfang und dann ich wickle es einfach aus und das ist doch nicht, was wir unter Entfaltung verstehen. Entfaltung bedeutet doch wirklich, dass ich auf einmal etwas bin, was ich vorher nicht war. Ja? Und das ist sozusagen in der neuen Physik eben im Untergrund drin. Und die Frage ist eben, und hier bin ich jetzt zurück, Sensibilität. Wie kommen wir zu dieser Sensibilität? Wir sind alle kreativ. Aber wie kommen wir zu der Sensibilität? Der Grund, warum wir nicht dorthin kommen, es ist der Punkt der Instabilität. Es ist der Punkt der totalen Unsicherheit. Es ist genau das, was wir hassen wie die Pest. Wenn jemand nicht immer sicher sein will, dann schlage ich ihm vor, leg dich gleich ins Grab. Ja? Das ist das Einzige, was sicher ist. Ja? Dann bist du nämlich da unten. Wenn du wirklich lebendig bist, dann musst du dich in die Unsicherheit hineinwagen. Aber das bedeutet nicht, dass du in jedes Mal ein Lebensrisiko eingehst. Wenn du das oft genug gemacht hast, dann weißt du, ich falle. Aber ich werde nicht beliebig fallen. Da kommt ein zweites Bein nach vorne, ohne dass ich es beordert habe. Automatisch nach vorne. Weil ich bin eingebunden in einen Mechanismus, wo überall Beine plötzlich rausgehen, wo die mich aufhalten beim Fallen. Ja? Und das haben wir über 3,5 Milliarden Jahre gelernt. Ja? Aber das bedeutet eben, dass dieser zweite Akt, also nicht nur Differenzierung brauche ich, wenn wir nämlich alles das Kleine machen, beide Beine zusammenbinden, dann nützen wir die zwei Beine gar nicht. Die müssen das Unterschiedliche machen. Ja? Aber die Gegenkraft ist nicht der Feind der Kraft, sondern die zusammen sind genau, was der Witz ist. In ihrem Spiel, nach der Balance, kommt das Lebendige zum Ausdruck und kommen neue Formen eben zustande. Ja? Aber ich muss lernen, dieses Spiel, dieses Ausbalancieren, wenn ich was Neues einführe, dann ist es gewöhnlich, hat den Effekt einer Infektion. Und wir sagen, Störenfried und das sogenannte Böse. Ja, es ist vielleicht das Böse. Aber zunächst sagt es, ja, ich mache das jetzt anders. Dann sagt man, gut, das ist ja auch ganz gut, wenn du etwas anderes machst. Wir wollen mal sehen, ob wir wieder einen neuen Zusammenhang finden, wo auch diese neue Dimension auch mit sozusagen hineingehört. Dann haben wir einen Heilungsprozess, nennen wir das, und kommen wir zu einer neuen Stufe, die wirklich höher ist, weil sie eine höhere Flexibilität hat, als das, was wir davor hatten. Das ist die Entwicklung des Lebendigen, das man hat. Und wir müssen uns mit dem Lebendigen identifizieren und nicht die Naturgesetze nur anstarren, die am Toten aufgeführt sind. Das Lebendige muss uns das Vorbild sein. Und das ist einfach hat die Offenheit. Und ich meine, das ist jetzt auch ganz wichtig, weil wir haben vorhin uns auch darüber unterhalten, was soll ich mit den Theorien anfangen, wenn wir jetzt zurückgehen in unsere Welt, in der wir jetzt leben, ja? Was fangen wir jetzt an mit diesen Einsichten? Und ich sage, wir können ungeheuer viel damit anfangen, ja? Und das Erste und Wichtigste ist, wenn man sagt, es gibt keine Alternative, dann heißt es ist absolute Fantasielosigkeit. Es gibt keine Alternative, heißt, ich habe mir ein Korsett angesetzt. Ich habe mich auf eine Schiene gesetzt und selbstverständlich auf einer Schiene kann ich nur vor oder zurückgehen, ja? Aber ich sitze nicht auf einer Schiene oder ich bin auf einer Straße. Und ich sage, nach vorne geht es nicht weiter, aber ich kann doch nicht zurückgehen, wie die Amerikaner jetzt sagen. Dann sage ich, warum? Spring über den Gartenzaun. Da gibt es noch andere. Ja, aber über den Gartenzaun springen habe ich noch nie gemacht. Ja, das ist es gerade. Wir müssen neue Dinge machen, ja. Und dann gibt es viele Pfade, die es gibt, ja. Und dazu sind wir alle fähig, ja. Und dazu sind wir fähig, wenn wir in den Zustand der Unsicherheit kommen, da öffnet sich die Welt, weil wir auf einmal diese Fesseln nicht haben. Aber ich will nicht sagen, dass es dann ganz leicht ist, auch eine Aktion zu finden, die ich jetzt machen muss, wie ich das umsetzen will. Das ist eine Kunst und deshalb müssen wir alle Künstler sein, aber wir sind ja kreativ. Wir sind nicht als Künstler geboren, wir sind als Künstler geboren, aber wir wissen das nur gar nicht, ja. Das Genie ist nicht, dass das in seinem Erbgut drin ist. Immer diese materielle Sachen, ich gebe dir den Korb weiter und hast du das auch auf der Bank investiert und so fort. Nein, ich muss da nur reingreifen, das rausholen, das ist überall um uns herum. Aber ich muss den Code kennen, wie ich es sozusagen lerne. Dieser Dialog mit Heisenberg, ja. Wir müssen uns wechselseitig erinnern an etwas, was wir eigentlich schon wissen, aber vergessen hatten. Jetzt habe ich wieder zu lang geredet.
Ja, bis dahin erstmal. Also wer jetzt nicht alles verstanden hat, ist besser dran als der, der denkt, er hätte alles verstanden. Das ist hart. Also das habe ich jedenfalls gelernt. Ich wollte noch auf zwei Dinge noch verweisen. Wer nachschauen möchte, was das für das praktische Verhalten in unserer mehrfach gefährdeten Welt zu tun hat, kann im Internet unter Potsdamer Manifest 2005 einen ganzen Text finden, den wir anschließend an Bertrand Russell und in gewisser Weise auch an Albert Einstein, aber ganz anders über ein neues Denken nachdenkt, viel grundsätzlicher noch als Einstein das neue Denken formuliert hatte. Das, was Sie über Energiefragen gesagt haben, denke ich, das gehörte eigentlich auch in einen Kurs, denke ich, für alle, die heute Politik machen, also dass Sie meinen zum Beispiel, dass jeder von uns nur 15 Energiesklaven, jeder Mensch haben dürfte und nicht, wie etwa in den Vereinigten Staaten, 150, also der Mensch, der so viel Energie verbraucht, ja, wie so viel Sklaven, wenn das auf die Welt übertragen ist, das hält das System nicht aus. Also wie stabilisiert ja so in den Jahrmillionen die Sonne das unser Gleichgewicht und wie stören wir das gegenwärtig? Also er hat all die Fragen, die mit unserer Zukunft zu tun haben, reflektiert eben aus diesem Grundansatz heraus, den
das ist also genau dieser Punkt hier. Nur ein Satz dazu. Dass wir also feststellen, dass also die Pyramide des Lebendigen ist nicht einfach ein Granitkegel, auf deren Spitze wir sind, sondern jede Stufe ist eigentlich balanciert, ja? Und immer wieder eingestellt, aber nicht statisch, sondern in der Sonnenenergie wird es dauernd. Wir müssen jetzt Acht geben, dass wenn wir dazu sehr rumtoben, dass dieses ganze Kartenhaus unter uns zusammenbricht, ja? Und deshalb hängt es nicht nur von der Energieressource ab, ob ich die aus dem Boden ausgraben kann oder mit Atomenergie mache, sondern wie viel dürfen wir rumtoben in diesen Biosystemen, ohne dass ich anfange zu stolpern, weil bei jedem Schritt muss ich das Gleichgewicht halten. Alles ist eine Gleichgewichtsfrage. Und das ist für die jetzige Menschheit ganz fremd. Ja? Die sagen, es ist grundsolide und wir machen es mit Gewalt.
Erstmal sehr, sehr herzlichen Dank für diese wunderbare Vorlesung. Erzählend, bildreich, den Geist anspannend und gleichzeitig uns von ihm bestimmten vorgefertigten Denkschablonen befreiend. Herzlichen Dank, lieber Professor Dürr. Nicht so ganz gut, vielleicht können wir sie auch ganz hinten noch aufmachen, sollten wir doch noch 20 Minuten die Möglichkeit geben für Sie, all das zu fragen, von dem Sie denken, Sie hätten das verstanden. Oder es gibt keine dumme Frage, es gibt, je klüger die Leute sind, desto mehr verstehen sie das, was in der Sprache verborgen, in der Frage verborgen ist. Und ich kann mich erinnern, Sie waren auch Mitglied der Leopoldina und er konnte deshalb auch unsere Republik schon öfter besuchen. Und wenn Karl Friedrich von Weizsäcker da war, traute sich keiner eine Frage zu stellen, nicht? und mein Freund Bernd, und ich, wir haben uns immer gesagt, wir fragen einfach was ganz Einfaches. Die anderen haben uns ziemlich doof angeguckt. Aber der hat uns durch die Art, wie er unsere Frage verstanden hat, so tief hatten wir die gar nicht gemeint. Geadelt, ja, das war es nicht niedergemacht, wie kannst du was Doofes fragen, sondern hat darin die Frage entdeckt. Also das sind die großen Lehrer, die, das, die den Schüler nicht klein machen, sondern ihm würdigen, in dem, was er oder sie eben fragt. Ja. Jedenfalls Leopoldina, also in dieser Tradition, auch für Karl-Friedrich von Weizsäcker, ja auch ein sehr für uns, jedenfalls in bestimmten Kreisen, sehr prägender Philosoph, Denker und auch Theologe.
Ja.
Also, Sie haben die Möglichkeit, zurückzufragen oder weiterzufragen. Bitte.
Ja, in diesem ganzen Kontinuum von Energie, ich nenne es mal so erstmal so leidhaft, ja, da ist ja die Information und die Übertragung von Informationen vielleicht ein ganz wichtiger, besonderer Fall. Denken wir zum Beispiel an so etwas wie einen Mückenschwarm aus tausenden Mücken, die tanzen in der Luft, verdunkeln die Sonne und keine stoßen mit der anderen zusammen.
Eben, ja.
Welche übergeordnete Intelligenz entfaltet so ein System? Das kann doch sicher die moderne Physik besser erklären als eine Ursache-Wirkung. Oder ein Heringsschwarm oder ein Vogelschwarm stößt nicht zusammen. In dem Moment, wo er sich bildet, entsteht doch offenbar, ich denke hier, Scheldrick nennt das, oder ein morphologisches Feld, es ist eine übergeordnete Energie, die lediglich der Mensch nicht zustande bringt.
Vielleicht, wenn die Mücken darüber nachdenken, warum sie nicht zusammenstoßen, dann stoßen sie zusammen.
Ja, es liegt genau daran, dass es für uns schwer ist, weil dieses materielle Bild, das fängt mit dem Getrennten an und fragt, wie kommt es, dass es überhaupt zu einem Ganzen kommt. Ich meine, den Menschen aus den Teilen zu verstehen, also wir sind ein so unwahrscheinlich, also statistisch betrachtet, sind wir ein so unwahrscheinliches Gebilde, dass es schlicht und einfach nicht existieren kann. Weil wir fangen mit dem Getrennten an. Nein, das Bild ist genau umgekehrt. Ja, das Bild ist, es ist alles eins. Wie kommt es zu den Zwischenräumen? Das heißt, die Trennung, die Emanzipation ist in die Entwicklung. Aber was wir sozusagen zu zwei getrennte Mücken ansehen, die sind selbstverständlich nicht getrennt voneinander, ja? Sondern die sind immer noch in diesem, wir sagen das in dem Feld im Hintergrund, was ein reines Informationsfeld ist, immer noch miteinander verknüpft. Ja? Also das Informationsfeld ist nicht ein gutes Wort, aber es ist ein bisschen doch so, vielleicht, wenn Sie sich an Ihren Computer erinnern, ja, dass Sie sehen dann im Hintergrund, da gibt es ein Feld, das also nur zwei Laute hat, und das heißt 0 und 1, ja, dass alles, was wir darstellen an Bildern und Texten und Musikstücken, ist nur eine andere Aneinanderreihung von Nullen und Einsen und macht das, ja. Und man sagt, wie kann man, wenn ich eine Matthäus-Passion habe auf einer CD und ich schaue das mit dem Mikroskop an und sehe nur die Nullen und Einsen, ja, aufgewickelt, ja. Wie kommt es, dass da all diese Feinheiten drin sind, einschließlich, also den speziellen Schmelz des Soprans, und so, den ich da erkenne. Er sagt, das kann doch einfach nicht gehen. Wir können es schlicht nicht verstehen, wenn wir vom Getrennten anfangen. Sondern für unser Auge ist es getrennt. Und dass wir uns hier verständigen, ist auch unverständlich. Ja? Also wir brauchen uns nicht ganz zu verständigen, aber doch nicht so, dass wir sagen, wir verstehen nur Bahnhof. Ja? Kann mit anderen Worten die Potentialität, ich meine, wir können auch da sagen, es gibt eigentlich nur die Software, die Hardware gibt es überhaupt nicht. Die Software ist viel wichtig. Es ist die Gestalt gewissermaßen, die wichtig ist. Und nur wenn die Gestalt sozusagen an einer Stelle sich, sagen wir, sehr anhäuft, dann sieht es so aus, als ob da plötzlich was Lokalisiertes kommt, ja. Und es ist auch nicht so, wenn die Gehirnforscher nun sagen, sie wollen verstehen, woher das Bewusstsein herkommt und glauben, sie finden das, indem sie also elektromagnetische Signale aufnehmen und so fort. Ich sage, das ist doch nur der Fußabdruck von dem, ja. Das ist für mich so, wie wenn wir bei unserem Computer, der Drucker druckt mir meinen Artikel raus und dann schaue ich hinaus und möchte wissen, wie er diese Buchstaben gemacht hat, ohne zu wissen, dass er selbstverständlich an meinen PC angeschlossen ist, weil das sieht er ja gar nicht, ja? Oder die Tastatur, dass die dann in einem Computercode entstehen. Das Geheimnis ist die Übersetzung der Sprachen. Ja? Das heißt, wie ist sozusagen dieses Wissen? Nein, es ist nicht ein Wissen, es ist mehr in Richtung von Weisheit, was ich nicht greifen kann. Ja? Wie ist das eigentlich angelegt, sodass ich aus dem, je nachdem ich die Frage stelle, eine gewisse Antwort herausnehme, ohne dass ich sie selbst produziere, sondern dass ich aus einem gemeinsamen Topf etwas herausbekomme. Sodass wir in dem Sinne also nicht total kreativ sind, sondern einfach zunächst Eingriffsmöglichkeiten haben, was im Hintergrund da ist, aufzunehmen. Ich brauche mich nur zu sensibilisieren. So wie wenn ich vor einem Klavier sitze, ja, das hat all die schönen Seiten da und ich könnte da fantastische Musikstücke spielen, aber die spielen nicht, weil unter jeder Seite ist sozusagen ein Dämpfer drauf. Und mein Lehrer sagt, du, ich will dir mal etwas vorspielen. Setzt sich ein anderes Klavier hin und spielt eine Mozart-Sonate und sagt, berühr keine Taste, drück nur auf die rechte Pedale. Dann gehen die Dämpfer von meinem Klavier weg. Und dann spielt mein Klavier die ganze Mozart-Sonate, ohne dass ich eine Taste berühre. Ja? Weil das anfängt zu resonieren. Und wenn ich das mal erlebt habe in mir, kann ich hinterher lernen, wie ich das selbst dann auch spielen kann. Ja? Ich habe das Potenzial, aber irgendjemand muss mir sagen, was der Code ist. Und dann lerne ich das. Ja?
Und die Mücken wissen das alles.
Wie? Ja, und die Mücken, die empfinden gar nicht, dass sie eigentlich voneinander getrennt sind, ja. Die sagen nur, wir sind ein bisschen in größeren Abständen als eure Zellen der Hand, die sind ja auch nicht am selben Ort, ja. Wie kommt es, dass die Zellen da voneinander wissen, ja? Doch nicht nur, weil sie sich berühren. Da ist so viel Luft dazwischen.
Wie ist denn nun das Verhältnis der modernen Physik zur Religion?
Ja. Wo war die Frage?
Wie das Verhältnis der modernen Physik zur Religion nun sei.
Ja.
In drei Sätzen.
Es ist schlicht so, dass man den größeren Raum gemeinsam erschlossen hat. Wir haben eine verschiedene Sprache, weil es nur eine Sprache, dass ich die verwende und die auch mathematisch noch imitiere. Ist nicht das Wichtigste, ist auch wieder nur eine Abbildung, dass wir also sehen, dass das Geistige primär ist, ja, und die Materie nachgeordnet und die Geistige eben nicht privat ist, sondern eigentlich unaufteilbar ist, aber mit gewissermaßen mit Artikulation. Es ist Differenziertheit ohne Trennung, das ist eigentlich das Wichtigste, ja. Nicht jede Differenziertheit muss man als Trennung betrachten, aber man kann so tun, als ob und dann hinterher es wieder flicken. Dass die Art und Weise, wie wir drüber sprechen, sehr verschieden sind. Wir nennen das verschiedene Darstellungen. Ja? Und je nachdem, welchen Hintergrund man hat, malt man es anders. Das ist die Farbe des Kreises. Ja? Der eine sagt es rot, der andere sagt blau. Und es lohnt sich nicht, darüber zu streiten. Ja? Es ist interessanter zu wissen, welchen Kugelschreiber er benutzt. Ja? Aber nicht, was er eigentlich darstellen will. Ja? Das heißt, es lohnt sich nicht, wenn jemand anders spricht, zu sagen, wir können davon ausgehen, er meint im Grunde dasselbe, aber was ist es, dass er das betont und das nicht betont, das sieht und das nicht sieht. Ja? Für mich ist die religiösen Unterschiede einfach eine Übersetzung in unsere Muttersprache sozusagen. Ich finde nicht, dass man nur eine Sprache sprechen soll. 100.000 verschiedene Sprachen macht gar nichts aus, aber nicht zu glauben, dass man nun einen Kampf anfängt, welche Sprache die richtige ist. Sondern jede Sprache kann verfeinert werden, ja, und wenn sie sozusagen nicht machtförmig wird. Und in diese Gefahr kommen wir immer herein, ja, in die Machtförmigkeit. Dann ist aber eigentlich das Religiöse gerade raus, dann ist das Religiöse nur aufgesetzt, ja. Dann ist man in meiner Sprechweise nicht religiös mehr. Ja, und dann fängt es an, dann ist es aufgeschrieben, das ist wie falsche Theorien und so fort. Und dann geht es eben überhaupt nicht weiter. Das ist die Schwierigkeit.
Ja. Und ich glaube, wir brauchen den Mythos, um das Unaussprechbare aussprechen zu können.
Ja. Genau.
Aber wir müssen gleichzeitig den Mythos interpretieren, aber ihn bestehen lassen. Weil das, was wir dazu sagen, immer weniger ist, als der Mythos in sich trägt.
Alles verstanden.
Das heißt, also immer wieder sagen, denn ich brauche den Mythos, um sagen wir mal, auch für mich empfänglich zu machen. Man muss halt immer sagen, und das ist es selbstverständlich nicht. Aber wenn der andere Aha sagt, hat es den Zweck erfüllt. Aber wenn ich es ihm erklären muss, dann sage ich, dann muss ich einen anderen Mythos verwenden, um ihn zu erreichen.
Ja, denn nicht umsonst, wenn wir den Sinnfluss, die Sinnflutgeschichte sozusagen ausinterpretieren würde und sagen würde, stelle ich an, setze meine Interpretation an das Ursprüngliche, habe ich den Mythos nicht mehr, weil der viel mehr trägt, als meine Interpretation tragen kann. Aber sie ist trotzdem auch wichtig.
Also ja, ist ganz wichtig. Aber in dem Augenblick, wo man, also der Fundamentalismus ist eben gefährlich. Fundamentalismus ist wieder materiell. Deshalb sage ich auch, der Geist ist für mich mehr Urquell als Fundament. Ja? Fundament ist schon wieder, wo man sagt, ich kann es wirklich greifen. Wir müssen wegkommen von dieser Starrheit. Und trotzdem ist es nicht willkürlich. Also die Offenheit ist nicht willkürlich. Also ich komme nicht in die Karl Popper-Schwierigkeit herein, dass die Wirklichkeit, die wir sehen, dass es eine Erfindung von uns ist. Sie ist in unserem Ausdruck selbstverständlich von uns erfunden, aber im Grunde eben nicht. Und wenn ich nur in der Sensibilität bin, wo wir im Deutschen das Wort Ahnung haben, das gibt es in anderen Sprachen nicht. Ahnung ist das noch vor der Intuition. Intuition, da fange ich schon an, ein bisschen drüber zu reden. Aber Ahnung, da spreche ich, ich hatte eine tolle Idee, aber ich habe Monate eine Ahnung mit mir herumgetragen. Ja, ich kann nur in der Vergangenheitsform. Ich habe eine Erinnerung an etwas, was noch größer ist, als das, was in einem liebenden Dialog dann zum Vorschein kommt, wo man da Aha sagt.
Kurz eine Zwischenbemerkung ist, 1972 hat Franz Fühmann eine Vorlesung gehalten über das mythische Element der Literatur. Und das scheitert zwischen den Wörtern und den Worten. Ja. Die Wörter, die wir benutzen, sind alles Handlungswörter, wie gesagt. Also hier, trink mal oder so, nicht? Das sind Wörter, ja, so. Aber zum Beispiel, die Farbe Rot ist ein Wort, das noch ganz viel anderes bedeutet und außerdem ist noch ein etwas, was ich naturwissenschaftlich erklären kann, was mit meinem Netzhaut zu tun hat. Aber das ist auch da unterscheidet er zwischen dem Wort und den Wörtern. Die eine auf der Handlungsebene, die andere auf einer Erkenntnisebene von Vieldimensionalität.
Richtig.
So hat er das etwa an einem Lied, dessen Geheimnis man nicht erklären kann. Und wenn man es erklärt hat, hat man es schon nicht mehr. Hat er an dem Lied der Mond ist aufgegangen interpretiert. So. Da kann man nur sagen, daran das Geheimnis des Unaussprechbaren, das aber uns etwas ausspricht, was wir brauchen, um Welt zu verstehen. Aber sie damit aber nicht, wie Sie gesagt haben, nicht begriffen hat, sondern der eine Ahnung davon hat.
Ja, und das Wort Rot ist selbstverständlich schon wieder zu statisch. Also ich habe also mehr das Gefühl bei intransitiven Verben, also wie ein warmer Wind, der durch einen weht, etwas, das also so sozusagen unklar rot ist, wenn ich es gesagt habe, ich weiß eigentlich nicht, es erzeugt für mich, ja, wenn es ein Gefühl erzeugt, dann ist es das Erröten, aber nicht das Rot, ja?
Aha, gut, ja.
Professor, halten Sie es für möglich, das ist jetzt tagtäglich das Thema mit dem Klimawandel, so etwas Komplexes wie Klimaentwicklung über 50 oder 100 Jahre voraus zu berechnen. Also wenn wir zum Beispiel über das Abschmelzen der Gletscher in den Alpen diskutieren, falls es doch zum Stillstand des Golfstroms kommt, dann wird es hier wesentlich kälter in Europa und dann wachsen die Gletscher wieder. Und das ist alles vollkommen unbestimmt.
Nein, das kann man nicht. Und dann fragt man ja, was soll man denn überhaupt machen? Was man machen kann, ist nur das Folgende, dass die Natur ist gar nicht an das stationäre gewohnt. Alles ist Änderung. Ja? Das heißt, für mich ist zum Beispiel auch der Ausdruck Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ein ganz schlechter Ausdruck, obwohl ich selber dafür verantwortlich bin, dass er eingeführt wurde, weil das war 1989 in Aubachs Keller in Leipzig, als wir mit den Forstwirten zusammen saßen. Da kam Sustainability auf und sagte, wir brauchen ein deutsches Wort. Dann haben die Forstwirte gesagt, nachhaltig. Dann haben wir das angenommen, weil es schon so ungefähr trifft es. Aber nach und halten, da schlafen mir die Füße ein. Da ist es überhaupt nicht. Was man zum Ausdruck bringen will, ist doch diese Dynamik, die dahin steckt. Ich drücke das eher aus mit das Lebende lebendiger werden lassen, dass das wir eigentlich meinen. Das ist so etwas, wo wir sozusagen gewissermaßen mitwirken können. Ja, und in diesem Prozess ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben die Geschwindigkeit zu hoch macht, dass dann die Anpassung, der Heilungsprozess vereitelt wird, also wenn die Infektion zu groß wird, dann kommt der Heilungsprozess nicht da. Das bedeutet, infizieren, wir wissen es bei Kindern, das Immunsystem wird dadurch verbessert, deshalb, das ist also gut, wenn man also eine Krankheit übersteht, aber man muss es genügend sachte machen, dass man dem Heilungsprozess Zeit lässt, dass dieses kooperative Integration des Unterschiedlichen, das muss Zeit haben und man muss die Änderung klein genug machen. Und was wir unterbinden müssen, ist die ganz schnelle Änderung, indem einfach das andere System zusammenbricht, weil es gar nicht mehr dieses Spiel spielen kann, um dieses neue Balance zu bekommen. Wir können es nicht vorausberechnen, das ist unmöglich. Also Planetary Engineering, das geht überhaupt nicht. Das sagen auch die Klimaforscher. Es kann also, je nachdem wie das Eis abschmilzt und so fort, das kann man einfach nicht berechnen. Sondern unsere Aufgabe ist, bitte, geht ab von dieser Beschleunigung. Das ist nicht nur, weil wir langsam sind, sondern alles Kreative braucht Zeit. Der Baum, der fällt, macht mehr Krach als der Wald, der wächst, sagt man. Und dass wir hier existieren, hat überhaupt nicht mit den fallenden Bäumen zu tun, die in unseren Geschichtsbüchern erwähnt sind. All diese großen Generäle und die Leute, die also furchtbar viel Unheil angerichtet haben. Es ist der wachsende Wald. Und das ist so sachte, der das geht. Und der wachsende Wald in der Vergangenheit waren hauptsächlich unsere Frauen, die das gemacht haben. Sonst wären wir nicht hier. Wenn wir nicht diesen Hintergrund hätten, dann hätten wir es nicht zu dieser Entwicklung gebracht. Wir müssen bremsen, das ist die Aufgabe, und nicht vorausberechnen, was das Klima macht, unter welchen Bedingungen. Und deshalb weiß ich nicht, wie gut wir über die Runden kommen können.
Sind Sie pessimistisch?
Im Augenblick ja, aber ich möchte sagen, ich meine, wir wissen nie, wissen Sie, wir wissen nie, wenn ich sage, es wird dann katastrophal, dann ist nur die Frage, ich meine, wie groß ist die Katastrophe, die letzten Endes dann uns wieder auf den richtigen Weg bringt, ja? Weil, ich meine, für die Natur ist es nicht am Ende, wenn wir Unfug machen. Vor 400 Millionen Jahren sind wir erst aus dem Ozean gekrochen. Also wenn wir alles hinmachen, müssen wir halt 400 Millionen Jahre zurückgehen. Es kommt mir darauf an, wie viel man retten will von dem, was man eigentlich erreicht hat, ja? Und ich bin optimistischer im Hinblick darauf, dass die Leute eigentlich wissen, was sie machen müssen. Die sagen, wie willst du 6,5 Milliarden Menschen überzeugen? Ich sage, ich brauche die nicht zu überzeugen, die wissen es alle selber. Ich brauche sie nur zu erinnern, was sie 3,5 Milliarden Jahre richtig gemacht haben. Es sind doch nur eine kleine Gruppe von Leuten, die das Ganze ins Schwanken bekommt. Aber das Unglück will es. Das ganze Spezies sterben aus, weil sozusagen, also der Schaden wird nicht am Individuum vorgenommen, sondern an der ganzen Spezies, ja. Also diese Ungerechtigkeit gilt allerdings. Und ich meine, mit der kommen wir alle nicht zurecht. Aber es heißt wahrscheinlich, wenn ihr nicht gut und gescheit genug sind, diese Leute daran zu hindern, diesen Unfug zu machen, seid ihr einfach nicht gescheit genug, da fangen wir lieber nochmal von vorne an, ja. Also strengen wir uns an.
Gut, Schluss für jetzt. Herzlichen Dank. Sie sind so konzentriert. Also, ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich finde es ganz schön, wenn ich so viel verstanden habe, wie ich verstanden habe, jemand anderem weitervermitteln könnte, dann hätte ich wohl was verstanden. Und so geht es ja manchmal, wenn ich das jemand erklären sollte, ist schon schwierig, aber es ist schon ganz schön, gesagt, eine andere Sicht auf die Welt und auf sich selber zu bekommen. Und ich wünsche Ihnen dann einen sensiblen und kreativen Abend. Wo der kein Ende ist, sondern eben nur Abend, weil ja wieder ein Morgen kommt. So, und denken Sie an den schönen Satz, also der Baum, der fällt, ist viel lauter als der Wald, der wächst. So, und auch darauf letztlich zu vertrauen, können Sie nicht so genau wissen, uns fällt heute mit dem Baum hier in Wittenberg natürlich, das tut uns schon ganz schön weh, wie viele Bäume da laut gefallen sind. Und ich finde es sehr schön, würde ich sagen, dass die Verantwortlichen der Stadt auf die Idee gekommen sind, so, dass wir es als gemeinsame Aufgabe ansehen, etwas zu tun, dass wieder Bäume wachsen können, dass wir dafür auch Initiative und auch Geld brauchen.
Aber ich würde es noch ein bisschen positiver sagen. Ich meine, Sie brauchen es gar nicht verstanden zu haben, was Sie gesagt haben, weil das ist ja gar nicht wesentlich, sondern es stößt bei Ihnen etwas an. Sie werden sehen, es stößt bei Ihnen an, was Sie immer auch schon in Ihrer Sprache gedacht haben. Die brauchen ja meine Sprache nicht zu lernen. Ja, es ist eigentlich nur eine gewisse Betroffenheit ist notwendig, an dieser Stelle weiterzumachen. Aber wir haben ja alle die Fähigkeit. Und ich bin sicher, die meisten von Ihnen wissen das sowieso und sollten ermutigt sein. Wir sagen, aha, ich muss einfach nur da weitermachen, wo ich sowieso schon bin. Ja,
ja, Sie dürfen auch mich nicht zum Maßstab nehmen hier. Ja. Also der langjährige Direktor des Max-Planck-Instituts und Träger des großen Verdienstkreuzes des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Also auch das noch. Wenn ich sehe, wie viele Bücher Sie veröffentlicht haben, in wie vielen internationalen Organisationen Sie Mitglied sind, frage ich mich, wer Ihnen das Leben organisiert hat, dass Sie dann hier auch so sozusagen frei, zusammenhängend, konzentriert vortragen können. Irgendwie sind Sie auch ein Glücksfall der Evolution. Schönen Dank. Nachbemerkung noch, ich möchte Ihnen in derselben Reihe, ich meine, Sie Ihr Buch veröffentlicht, haben Sie auch ein Buch veröffentlicht bei Herder, da habe ich versucht, über den Glauben nachzudenken, als Glauben, der nicht an etwas Verobjektivierbares glaubt, sondern zu etwas in Beziehung steht. Und das trifft so einen Gedanken, den Sie hier natürlich auf eine ganz andere, vertiefte Weise entfaltet hat. Also das heißt nicht, ich glaube an etwas, sondern ich glaube jemandem. Also mit dem Dativ das zu verbinden, das heißt, Glauben als Beziehung zu verstehen und nicht als eine Annahme von etwas Drittem. So. Gut, das habe ich gerne noch gehört.
Ja,
ich
weiß nicht, danke.
Natürlich auch noch ein Buch von Ihnen und dann. Weil das ja erst die glückliche Beziehung ist. Das, was Sie übergeben und nehmen, also dass der Gebende das Gefühl hat, wenn er gibt, wird er auch ein Nehmender sein. Ja. Also das meint ja nicht, ist ja nicht darauf bezogen, dass ich das nur deshalb gebe, damit ich kriege, sondern dass ich etwas in ihm auslöse, was schon in ihm ist. Also, und letztlich noch der nächste Abend in der Reihe der Lebenswege, der ganz unterschiedliche Leute in Blick nimmt. Am Abend vor dem Aschermittwoch, wie heißt der Abend vor? Dienstag? Das ist der Fastnacht, ja, Fastnacht, ja, Fastnacht wird also Gisela Oecherhäuser hier einen Lene Vogt-Abend machen, da machen wir eine Pause und führen noch ein Nachtgespräch mit ihr über sie und ihr Leben, so die Fastnacht. Also da kann man noch trinken, ja, nicht? Also so nach und dann zu unserer Weiterführung unseres Themas, gewisserweise kommt dann im März Klaus Töpfer. Ich wünsche Ihnen dann noch einen guten Abend und möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass ein Mann, der 1929 geboren ist, sich also auf den Weg nach Wittenberg gemacht hat, heute früh eine große Pressekonferenz noch, also ein nimmermüder Mensch. Sehr herzlichen Dank für den Besuch.